Heute begrüße ich Karl-Heinz Steinle. Du bist Historiker und ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Artikel über das Kabarett Chenu geschrieben hast in der Unterwegs im Regenbogenkiez. Und du hast darin den Artikel, genau, Chenu geschrieben. Magst du vielleicht erzählen, wie das gekommen ist und wie das Chenu in das Licht deiner Aufmerksamkeit gerückt ist?
Also der Artikel, der kam zustande, weil der Leiter von Maneo diese Broschüre in Angriff genommen hat. Es gibt sozusagen eine Vorläuferbroschüre, da geht es um Lokale und Orte in Schöneberg, in dem entsprechenden vorher festgelegten Regenbogenkiez, der sich so um die Kleiststraße, noch die Bülowstraße, dann eben Mottstraße, Eisenacher Straße so ein bisschen. Also in der Gegend, dieser Regenbogenkiez, diese Broschüre hat einen Vorläufer, 20er Jahre, und er wollte das, was ich sehr gut finde, erweitern auf die 50er Jahre. Und hatte mich angesprochen, ob ich die 50er Jahre übernehmen könnte. Und dafür habe ich, glaube ich, 8 Orte vorgeschlagen, die ich dann auch behandelt habe. Und dazu habe ich immer Texte geschrieben. Und weitere Autorinnen sind Claudia Schoppmann und Katja Koblitz und Martin Reichert. Und der macht schon einen Ausblick auf AIDS im Regenbogenkiez. Ich finde das Wort Regenbogenkiez, it's not my style, aber ich finde das Unternehmen und das Vorhaben, da eine Broschüre zu machen, und sozusagen auch dem jungen Publikum und den Touristen, weil es ist auch auf Englisch alles, nahezubringen, was da in welchen Orten und in welch einer kulturell historisch aufgeladenen Atmosphäre man sich eigentlich hineinbegibt, wenn man eben da U-Bahnhof Neulendorfplatz aussteigt. Das hat mir gut gefallen, und außerdem beschäftige ich mich sowieso schon sehr lange und sicherlich auch noch in Zukunft mit der Überlegung zu Orten. Also was sind Orte für Personen? Was haben die für Bedeutung für bestimmte Personen? Für welche Personen gibt es welche Orte? Und was mich auch sehr interessiert ist, wer schafft Orte und wer hält die aufrecht? Wer verteidigt sie im Notfall? Mit was macht diese Person dann oder findet diese Person dann eine Attraktion für diese Orte? Wie werden die beworben? Und all diese Fragen interessieren mich sehr, weil ich glaube, Personen, die solche Orte schaffen und aufrechterhalten und verteidigen, sind in der ganzen Forschung, in der Geschlechter- und Gender- und Homo-Forschung komplett übersehen. Ich finde die sehr wichtig, schon die ganze Zeit, auch heute noch. Und ja, und deshalb interessiert mich das. Und deshalb bin ich unter anderem von diesen 8 Orten, die ich da eben vorgeschlagen habe und die ich dann auch immer beschrieben habe, darunter war eben auch das Chenu.
Und erinnerst du dich noch daran, wann es das erste Mal in deiner Aufmerksamkeit aufgetaucht ist?
Also auf jeden Fall ist eine ganz wichtige Figur für mich, die eine Verbindung zum Chenu hergestellt hat, Madame Kio, die ich lange Zeit persönlich kannte. Madame Kio ist aber erst spät letztendlich im Chenu aufgetreten. Aber Madame Kio hatte zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, das war 1996, glaube ich, oder 95, hatte sehr viele Beziehungen zu sehr vielen. Und darunter waren auch viele, die eben im Chenu aufgetreten sind. Und außerdem lebte Madame Guillot bis zu ihrem Tod in der Mommsenstraße in einer Wohnung unterhalb der Wohnung, in der Marcel André gewohnt hat. Und Madame Guillot hat einen sowohl in ihren Erzählungen als auch in ihren Referenzen, was ist Travestie und wer sind Travestie-Künstlerinnen, für die war, glaube ich, Marcel André so eine Orientierungsfigur, sowohl was die Kunstform betrifft, als auch was die Ausprägung betrifft, als auch was das gesellschaftliche Leben betrifft, und ich glaube auch, was den Erfolg und richtiggehend auch wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg betrifft. Und insofern war Madame Kio ein großer Fan von Marcel André, hatte auch paar richtig fantastische Sachen von Marcel André bei sich in ihrer Wohnung und hat außerdem im Bett von Marcel André geschlafen. Ich habe nie im Bett von Madame Kio geschlafen, aber man musste immer um das Bett herumgehen, wenn man mit ihr zusammen auf ihren Balkon ging. Und das haben wir oft gemacht. Insofern habe ich das Bett ziemlich oft gesehen.
Du, also im Vorgespräch weiß ich ja auch, dass du dafür gesorgt hast, dass der Nachlass von Marcel André auch im Schulmuseum landet oder ein Teil zumindest des Nachlasses. Und er ist ja eine wichtige Figur für die ersten 20 Jahre ungefähr des Chenu. Ich dachte gerade, wenn eines deiner Forschungsinteresse die Personen sind, die diese Orte machen, hast du über die ersten beiden Inhaber des Chenu was herausfinden können? Also, weil es gab ja Thomas Schmieder, der es bis zuletzt gemacht hat. Davor kam Michel Hirot. Und dann gab es ja noch diese eine Frau, Marianne. Von der weiß man, glaube ich, nur sicher, dass sie Marianne heißt, den Gerüchten zufolge. Hast du über die dann auch recherchiert?
Also, Marcel Hirot habe ich in der Tat recherchiert. Und wenn ich es richtig weiß, es ist ein russischer Jude, der aber in Riga, glaube ich, geboren ist. Das gehörte 1905 geboren. Das gehörte zu der Zeit zu Russland, war so ein Gouvernement von Russland. Und so arg viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur einiges zu seiner Konzessionsakte, weil über diese Konzessionsakten im Landesarchiv, die ich jedem nur empfehlen kann und jeder, erfährt man sehr viel über diese Orte und vor allen Dingen über die Macherinnen dieser Orte, weil die eben dafür immer eine Konzession beantragen müssen. Und die Konzessionen werden von Kommissionen gegeben oder entzogen. Und diese Kommissionen, die sie geben oder entziehen, arbeiten sehr oft eigentlich illegalerweise mit der Polizei zusammen und auch mit anderen Informationen, die über andere Ordnungsämter und Ordnungsbehörden gesammelt werden. Und so kann man eben immer versuchen, unliebsamen Orten die Konzession zu entziehen und dadurch die Orte zu gefährden oder sogar die Orte zu zerstören, wenn ich das jetzt mal ein bisschen dramatisch ausdrücke. Und in dieser Konzessionsakte von Michel Hirot, die war insofern ganz spannend, weil es da auch wirklich um so viele viele Kleinigkeiten ging. Eine Kleinigkeit erinnere ich, die aber trotzdem eine tolle Geschichte erzählt. Er hat, wenn ich das richtig erinnere, noch in den 50er Jahren, also 59 oder spätestens 60, ein Schild angebracht an der Fassade neben dem Eingang zum Chenu. Und ich meine, da stand drauf Corps Diplomatique. Also um sozusagen den Ort aufzuwerten und um dem einen Touch von Diplomatenhaftigkeit zu geben, hat er dieses Schild da angebracht und da wurde er angezeigt und er musste das Schild irgendwann wieder abschrauben. Und solche Sachen befinden sich eben in der Konzessionsakte. Das ist ja ganz spannend. Und darüber hab ich auch erfahren, dass Michel Hirot vorher, also vor dem Chenu und dann teilweise noch parallel dazu, ein Lokal am Wittenbergplatz hatte. Und dieses Lokal hieß Troika. Und das war ein Nachtlokal for everyone, aber mit einem besonderen Touch, nämlich es gab einen richtigen Bartresen, also mit richtigen Barleuten, die da Getränke gemixt haben. Es gab Kellner, ich glaube nur Männer, es gab Kellner, die richtig in einem Kellnerfrack bedient haben. Die Tische hatten weiße Tischdecken. Es gab immer eine Unterhaltungsband oder zumindest Musik, vielleicht auch nur einen Pianisten. Und es gab vor allen Dingen die ganze Nacht über warme Speisen. Also muss es nach 62 gewesen sein, weil 62 ist ja die Sperrstundenregelung in West-Berlin gefallen. Und insofern war das wahrscheinlich dann erst nach 62. Also hat er dann doch parallel zum Chenu noch die Troika gehabt. Und dort haben sich die getroffen, die sich für das Who is Who in Berlin, damals in West-Berlin, gefunden haben. Und das war halt so ein besonderer Ort. Und es gab immer auch noch Gesangs- und ich glaube sogar Travestieeinlagen. Jedenfalls Show-Einlagen. Mitten in der Nacht. Und wenn ich das richtig weiß, sind manchmal auch einzelne Künstlerinnen vom Chenu kurz für eine Nummer von der Marburger Straße rübergegangen zum Wittenbergplatz, haben dort ihre zwei Nummern gemacht und sind dann wieder zurückgegangen, um dann beim dritten Programmdurchlauf im Chenu noch wieder mitzumachen. So.
Hast du Also es ist ja auch scheint ja auch ein wichtiger Aspekt für das Xinu zu sein in den 50ern und 60ern, die Prominenz, die da aufgetaucht ist. Also es gibt ja bis in die 70er hinein ja einen bestimmten Dresscode, dass man nur mit Krawatte reinkommen darf. Also dass es sozusagen schon auch ein gehobeneres Publikum adressiert. Warum denkst du, war das so im Xinu? Also warum war das so interessant für das? Du hast es gerade Who is Who genannt.
Ich glaube schon. Also das ist natürlich alles eine Strategie. Welche Strategie mache ich oder welche Überlegungen stelle ich an, um, wenn ich es jetzt wieder auf einer Meta-Ebene beantworte, also um einen Ort zu schaffen, zu kreieren, kann ich ja überlegen, was mache ich besonders an diesem Ort? Und natürlich, wen schließe ich ein und wen schließe ich aus? Und dieser Dresscode, der schließt ganz bestimmte Personen ein und der schließt aber auch ganz bestimmte Personen aus. Erstens und zweitens, er überhöht und erhöht auch die Personen, die dann reingelassen werden. Also ich meine, es gibt Milliarden Erzählungen von all den Leuten, die stundenlang vor dem Berghain standen und immer sagen, es ist grauenhaft gewesen. Und sobald sie aber im Berghain waren, sagen sie, das war cozy und nett und wahnsinnig. Also es ist ja genau das Gleiche. Und im Xinu hat man es mit den Anzügen gemacht. Und ich finde, das ist aber was ich weiß nicht, ob sich das Michel Hirault direkt überlegt hat, aber ehrlich gesagt finde ich auch, wenn man den Personen, die sich als Männer verstehen und ins Xinu kommen und hineingehen, wenn man sagt, ihr müsst auch wie zeittypische Männer gekleidet sein, nämlich in Anzug und mit einer Krawatte, also mit so einem schwanzartigen, phallusartigen Teil, und ich gehe in einen Raum, wo wahrscheinlich biologische Männer als Frauen agieren, dann ist das auch schon wieder so ein ganz eigenartiger Kontrast und eigentlich schon mit dem Dresscode ein Spiel mit dem Programm, das man dort implementiert hat.
Na, die Krawatten wurden ja auch an der Garderobe verkauft, auch wenn man keine dabei hatte. Da gab es ja auch noch die Möglichkeit, direkt an eine zu erwerben.
Ich finde das sehr witzig, weil ich finde, mir wurde erzählt, dass eigentlich das ganze Servicepersonal eigentlich auch aus Personen bestand, die zumindest in Drag waren und die später performt haben oder die nicht performt haben, aber die in der Regel auch sozusagen als in einer Travestiekleidung dort gearbeitet haben. Das ist bestimmt nicht immer durchgängig gewesen, aber oft als mehrfach. Und die einzige klar männliche Person im Xinu waren, zumindest in den 50ern und Anfang der 60er, waren die Musiker von der Liveband und war der livrierte Portier. Und das waren sozusagen die auch für alle sichtbaren Männer, und alles andere war nicht klar. Und wenn eine nicht so klar erscheinende und definierte Person einem Mann, der keine Krawatte hat, an der Garderobe eine Krawatte kauft, und wenn man das noch überträgt und wenn man sagt, die Krawatte ist ein bisschen sowas wie ein Schwanz und ich komme jetzt ohne Schwanz rein und kriege aber von der Person, die nicht richtig Mann ist und auch nicht richtig Frau, kriege ich einen Schwanz verkauft, damit ich mit dem Schwanz mich in diesem Raum befinde, finde ich das ziemlich witzig.
So. Ich komme mit. Aber ich möchte nochmal zurück zu den Prominenten. Mhm. Weil das eine ist ja, dass man die möchte, und das andere ist ja, dass die auch kommen. Mhm. Und interessant ist ja, dass die im Xinu auch wirklich waren. Also es gibt ja viele Bilder, weiß nicht, von Liberace im Xinu, die ganzen Schlagersängerinnen, Hildegard Knef. Und im Gespräch mit Manel kam heraus, dass das wohl auch mit den Filmfestspielen zusammenhängt. Also über das Marketing, was das Xinu mit den Hotels gemacht hat. Würdest du sagen, dass es zutrifft, oder lag es, dass es für die Prominenten so ein magnetischer Ort war? Weil jetzt erstmal zu sagen, da gibt's Travestie, da würde ich ja sagen, da gibt's in Berlin bestimmt auch noch ein paar andere Orte, wo sie auch hätten hingehen können. Also warum war das so magnetisch in den 50ern und 60ern?
Also man muss, glaube ich, einschränken, das war erst ab 58, also das ist ja schon wirklich auslaufende 50er, ja. und dann in den 60ern. Ich habe das früher auch immer gedacht und entspreche vom Chenu von den 50ern, mhm. Und es ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen falsch, weil Anfang der 50er ist eine echt andere Zeit als Ende der 50er, weil ab Mitte der 50er haben diese ganzen, hat die ganze Positionierung West-Berlin als Schaufenster, als kulturelles Schaufenster und als, was das Warenangebot betrifft, als Schaufenster des Westens, hat das schon richtig Früchte getragen. Es gab das Schiller-Theater neu, was finanziert wurde von der Stadt und ich glaube sogar von der Bundesregierung. Es gab nachher das Europa-Center als klarer Punkt mitten in der West, in der neuen, im westlichen Zentrum am Kudamm. Es gab die Filmfestspiele ab 55. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man weiß, es ist Ende der 50er. Also das Chenu passt, finde ich, sehr gut in dieses grundsätzliche Marketing. Berlin ist irgendwie echt was Besonderes, weil zu der Zeit noch 4 Sektoren statt. Zu der Zeit kann man sich aussuchen, gehe ich in den sogenannten Freien Westen oder gucke ich mir so Gruselschocker den Osten an. Ich kann immer die jederzeit überquerbare Grenze passieren. Also kann mir ein bisschen Grusel holen oder ein bisschen Slumming oder was immer und kann mir die Karl-Marx-Allee angucken oder sonst was und gehe dann wieder zurück. Und in dieses ganze Setting hinein kommt die gute Geschäftsidee von Michel Hirot zu sagen, ich habe hier einen besonderen Ort geschaffen, dem ich aus irgendeiner Form, hat das funktioniert, auch Glamour zugesprochen habe. Und dieser Glamour funktioniert auch irgendwie. Also die Leute, glaube ich schon, haben gedacht, das Chenu ist ein glamouröser Ort innerhalb von West-Berlin. Und das Image war jedenfalls aus meiner Sicht glamourös. Und das zusammen mit diesem wahrscheinlich auch mit dieser West-Berlin-Vermarktung für die Stars, die dann gekommen sind und für die Prominenten, für die Filmfestspiele oder für das Theatertreffen oder für die Opernfestspiele oder für die großen Ausstellungen und ich glaube auch Messen, wichtigerweise, für die war das offenbar nützlich, dass sie sich an diesem Ort haben fotografieren lassen. Das hat ihrem eigenen Image jedenfalls nicht geschadet. Also wenn die alle dort hingekommen sind, konnten sie sich darüber noch einen Pluspunkt holen für ihr eigenes Image. Ich weiß nicht, ob das so ein Pluspunkt war, dass man gesagt hat, man ist liberal, was man vielleicht heute eher sagen würde. Also ich bin auch für Vielfalt und ich gehe an Orte, wo non-binary persons sind und so. Das weiß ich wirklich nicht so genau. Aber es muss für die Stars, die sich total überlegt haben, wie komme ich an, für die muss es ein Pluspunkt, für die muss es positiv gewesen sein, dorthin zu gehen und dort fotografiert zu werden, weil das ist, glaube ich, immer total gut strukturiert gewesen, dass man wusste, Josephine Baker guckt vorbei und kommt vorbei und dann hat man vielleicht auch noch ein paar eingeladen, ein paar Stars aus dem Chenu oder ein paar die Künstlerinnen aus dem Chenu, die in Dreck dann auch noch gekommen sind, obwohl sie gar nicht beim Programm gerade dran waren an dem Abend. Und alle haben sich dann um Josephine Baker geschart oder um Jane Mansfield oder so. Und dann ist es gleich sofort fotografiert worden. Das war ja alles gestellt und bestellt, sowohl von der Agentur der Stars als auch von der Agentur für Michel Nu, also von Michel Hirot. Also es muss irgendwie eine Win-Win-Situation gewesen sein, weshalb die da hingekommen sind. Und es war auf jeden Fall geschickt.
Genau, das ist geschickt. Also dass das Marketing geschickt und brillant war, das ist ja außer Frage, aber ich denke zum Beispiel bei diesen Schlagersängerinnen ja auch so, die sehen sich ja dann selber parodiert auf der Bühne, ne? Also und mir ist dann zum Beispiel das Bild mit, also bei dem Bild mit Hildegard, was ich auch überarbeitet habe, da ist ja ganz stark, also was denkt denn, wo, also ne, so was ist denn so der Kick für Hilde, da hinzugehen? Ist es sozusagen, sich selber parodiert zu sehen oder ist es, also ich verstehe sofort, warum die Performer aus dem Chenu das cool finden oder das Chenu das cool finden, dass Hildegard Knef kommt, aber ich finde es wirklich schwierig zu verstehen, warum die Stars an diese Orte gegangen sind. Aber vielleicht gibt es da auch keine eindeutige Antwort. Also du hast ja schon angedeutet, dass sie vielleicht liberal gelten wollten. Aber ich habe irgendwie erstmal das Gefühl, dass es auch ganz schön befremdlich gewesen sein muss, oder?
Vielleicht, aber ich habe den Eindruck eher nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube eher, dass es funktioniert hat, dass der Chenu in irgendeiner Form ein glamouröses Image hatte und dass, wenn man dann dort ins Chenu geht, etwas von diesem glamourösen abbekommt und selber entweder als glamourös gilt, wenn man jetzt eben Hildegard Knef heißt, oder wenn man anders heißt und aus Britz kommt oder so und da aber samstagabends eine Karte kriegt für Chenu, dann kann man davon noch was abbekommen. Gleichzeitig kann ich mir durchaus vorstellen, also ich glaube, was Hildegard Knef sicherlich gut einschätzen konnte, also jemand wie Hildegard Knef, ohne dass ich die jetzt kenne, war die pure Unterhaltungsleistung. Also ist Unterhaltung gut oder nicht? Ich glaube schon, dass die das ziemlich gut wussten, also dass die in irgendeiner Form schon wussten, die sind auch irgendwie von dem Fach, das ich auch zumindest teilweise streife, mit meinem Image oder mit dem, was ich mache. Und wenn ich das richtig weiß, dann war das alles live gesungen bis Ende der 60er. Und das war eine, wenn es gut läuft, eine gute Performance, die die Leute gut unterhalten hat, wo die alle dann noch ein bisschen mehr Sekt gesoffen haben oder Whisky, Cola oder sonst was. Also das, glaube ich, weiß ein Star zu schätzen, der selber genau weiß, wie ist das handwerklich gemacht, worüber ich star geworden bin. Und das, glaube ich, kann durchaus eben auch wertschätzend gewesen sein und nicht nur befremdend. Und dann habe ich schon öfter erfahren, ich habe mal mit Katja Epstein gesprochen und so, oder Mary Rose, also dass die eigentlich im Grunde genommen schon wissen, wenn es so weit ist, dass sie parodiert werden, dann haben sie eigentlich auch ein bestimmtes Star-Level erreicht und dass das im Grunde genommen für die eher gut ist. Also dass sie das fast sogar zu schätzen wissen, zu wissen, ich werde hier parodiert, weil das mehr Verkaufszahlen bringt, auch für sie.
Das würde ich für heute würde ich sofort sagen, ja, für die 60er und 70er.
Bist du dir nicht sicher?
Ich mir nicht sicher, aber das ist für mich ja auch eine Zeit, die sich nur so abstrakt, die ich mir nur abstrakt vorstellen kann. Wo ich anschließen möchte, ist natürlich das hat Ramonita auch erzählt, ne? Also Ramonita, die letzte oder eine der letzten großen Travestie-Stars. Am Anfang wurde live gesungen, ne? Es war ein Handwerk, zu sagen, ich mache hier Damen-Travestie oder Damen-Imitation, hieß es ja damals noch, und da gehört eben ein bestimmtes Handwerkszeug von Kostüm, Kleidung, Make-up, Stimmtraining, und auch Musik dazu. Und Ramonita sagte dann auch, ja, am Ende kam dann, oder was heißt am Ende, die spricht ja von den 70ern, wo sie aufgehört hat, kamen immer mehr Playback-Nummern dazu, ihr wurde zu viel geraucht, das war dann nicht mehr, es war nicht gut für ihre Stimme. Also die war dann irgendwann an einem Punkt auch angelangt, wo sie gesagt hat, sie kann auch eigentlich nicht mehr ihre Kunstform so weitermachen, plus in Klammern natürlich auch noch drinsteckt, dass sie auch das ihr eigenes Alter gesehen hat, also sozusagen dieses Passing als Frau, wenn man Damenimitationen macht, nimmt ja mit dem Alter auch immer weiter ab, um es jetzt mal möglichst neutral zu sagen. würdest du sagen, wenn wir jetzt über den Übergang sprechen von der Inhaberschaft, also Michel Hirot macht es und dann übernimmt ja irgendwann der recht junge Thomas Schmieder den Laden, das sind dann noch in seinen 20ern, ne? Relativ jung, oder gerade Anfang 30. Wie hat es sich dadurch verändert? Weil ich glaube, diese hochglamouröse Zeit, die kann man ja ganz stark auch erstmal in den 60ern verorten, aber Ende der 60er übernimmt ja auch, oder Mitte der 60er übernimmt ja Thomas Schmieder auch das Chenu, oder? Weißt du da genaueres?
Ja, ich weiß auch nur zweite Hälfte 60er Jahre. Ich kann dir nicht ganz genau das Datum sagen, das Jahr, wann das genau war. Das kann ich nicht sagen. Ich kann aber nur, also so nach meinem Kenntnisstand hat sich das Chenu dann schon sehr stark verändert. Also es hat sich zeittypisch professionalisiert, was man heute im Nachhinein eher schade findet. Also als erstes, glaube ich, wurde relativ schnell die Live-Musik abgeschafft und die Band spielte nicht mehr. Also auch die Band, das war eher, glaube ich, so ein kleines Mini-Orchester, so 4 Leute maximal. Und anstatt dieser, ich weiß gar nicht, ob man da Band sagt, also anstatt dieser Musiker, von denen ich leider nie jemanden getroffen habe. Die hätte ich übrigens auch gerne mal gesprochen. Also mir das super interessiert. Ich hätte gerne mit dem Portier gesprochen und ich hätte gerne mit einem dieser Musiker gesprochen, wie die das sehen, also deren Perspektive. Aber das nur am Rande. Da wurden dann neue Stühle oder so Tischchen aufgebaut. Die Tische sind, glaube ich, sowieso nachher verändert worden, dass die Einrichtung auf mehr Personen ausgerichtet wurde, sodass mehr Personen reinkommen konnten und man enger saß, was einerseits wahrscheinlich auch berechnend war und andererseits aber schlichtweg für den Umsatz war, denke ich mir. Und dann kam wohl immer auch mehr Playback, also dieses Live-Singen und dieses sich eines Handwerks bewusst sein und sich sozusagen auch in der Beziehung als Sänger, Sängerin zu fühlen und auch das zu machen, was eine Sängerin, was ein Sänger macht, nämlich auch immer zum Beispiel Stimmproben zu machen oder sich einzusingen oder sowas. Das fiel ja damit eigentlich eher weg. Es war, glaube ich, auch viel mehr on the point. Also so, man kam auf die Bühne und hat gleich alles gegeben und man hat das nicht so langsam entwickelt und die Leute mitgenommen. So wurde es mir erzählt. Also ich kleide das jetzt vielleicht noch ein bisschen mit eigenen Worten aus. Also es war schon eine andere Atmosphäre. Ich glaube, das war noch vor Schmieder. Es gibt eine wirklich ganz fantastische Filmszene in Funeral in Berlin, in einem eigentlich Hollywood-Film mit Michael Caine von 1966. Und da spielt eine ganz wichtige Szene im Genou. Und diese Szene ist ja mit Marcel André, die ist vor allen Dingen auch mit Jerry Hell. Und Jerry Hell macht da eine ihrer sehr, sehr eigenwilligen literarischen Klamauknummern oder Kabarettnummern oder Ironienummern. Also jedenfalls, die nannte sich ja auch literarischer Clown, also so. Und da hat man noch den Eindruck, also 1966, da hat man noch den Eindruck, das ist ein Laden, da ist alles selbst gemacht. Also da sind KünstlerInnen. Ja, also Marcel André mit seinem riesengroßen, da hat so einen riesengroßen Sonnenschirmhut, also die haben einen besonderen Namen mit so einer wahnsinnigen violetten Krempe, hat natürlich irgendwie das Set-Design-Studio aus Babelsberg oder aus Hollywood irgendwie sich überlegt und die Set-Designerin oder Set-Designer ist aber ziemlich gut. Und ich glaube, Sherry Hell ist sogar in einem ihrer Kostüme aufgetreten, in dem sie sonst auch aufgetreten ist, nämlich so eine Art bisschen engeres, was Glitzerndes, aber nicht glamourös, sondern so ein bisschen eigenwillig Kleinkunst oder so, würde ich sagen. Kleinkunst, aber mit Glitzer.
Ja. Das ist ja... Wenn ich die alten Zeitungsartikel lese, habe ich mich häufig gefragt, selbst in den 70ern gibt es ja auch schon Artikel, die sagen, dass die Travestie schon dated ist, also dass sie sich eigentlich da auch schon überlebt hat. Ich frage dich jetzt einmal so in Anführungsstrichen als Historiker, wann würdest du denn sagen, war die Travestie aktuell? Oder wann war der genau der Moment der Travestie?
Ich glaube, es gibt echt unterschiedliche, wirklich unterschiedliche Phasen. Und wenn wir jetzt so Travestie sagen, wenn wir heute im Jahr 2021 Travestie sagen, meinen wir, glaube ich, schon was, also meinen wir was anderes als die Personen, die Travestie gesagt haben, 1966 oder 1950 oder beispielsweise auch 1920 oder 1880 oder so. Ich glaube, es gab immer unterschiedliche Phasen und dieses Wechseln von dieses, wie soll ich das nennen, also dieses Wechseln des Geschlechts als Kunstform und als Bühnenperformance mit den jeweiligen Auswirkungen, Kostüm, Perücke oder Make-up und so, ich glaube, ich würde nicht sagen, das hat irgendwann aufgehört. Ich würde eher sagen, das hat immer andere Formen angenommen und wurde vielleicht auch von einer entweder größeren oder kleineren, von einem größeren oder kleineren Publikum wahrgenommen und war mehr oder weniger in der Presse und wurde mehr oder weniger unterfüttert oder verkauft als, das ist was Neues, das ist was Revolutionäres, das ist was total Liberales. Oder dann später, das ist was Abgehalftertes und Kopiertes. Und ich glaube schon, dass es einen ganz großen Bruch sicherlich gab Ende der 60er Jahre. Einerseits versuche ich mir das zu erklären. Ich glaube, es hat was mit Technik zu tun, mit der Entwicklung der Technik und der Veranstaltungstechnik. Also weil die natürlich auch überhaupt zuließ, dass man Live-Musik, dass man auf die verzichtet hat, weil es eben einfach eine ausgefeiltere Veranstaltungstechnik gab, die außerdem auch noch viel erschwinglicher war. Und da ist ja Berlin mit der Funkausstellung immer in Deutschland zumindest vorne weg gewesen. Also da war, glaube ich, das Geno auch immer relativ gut ausgerüstet, was mir gesagt wurde. Also die Schmieder.
Ja, so. Also Kostüme und Technik waren immer, also das technische Gerät waren wohl immer super.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein Grund, warum sich darüber dann auch die Form der Darbietung ändert. Es gab offenbar in Ende der 60er, vor allen Dingen in den 70ern und dann Anfang bis Mitte der 80er, das sagt jedenfalls auch Madame Keo, es gab einen unglaublichen Run auf Travestie. Also Travestie war viel verbreiteter. In irgendwelchen Stadthallen gab es Travestie-Veranstaltungen. Zu irgendwelchen Firmenjubiläen hat man eine Travestie-Nummer plötzlich. Und die Urania hier hatte, die Urania, die sonst immer nur Vorträge hatte, oder die ja vor Lichtbildreisen nach Armenien oder so, die hatte plötzlich Abende der Travestie, also wo man sich fragt, warum hatten jetzt die Urania plötzlich Abende für die Travestie? Also ist das jetzt, weil die Urania denkt, das ist eine Unterhaltungsform, die soll in die breite Masse gehen, oder gibt es den Bedarf in der breiten Masse wiedergespiegelt im Programm der Urania? Also reagiert die Urania auf das gestiegene Interesse? Das kann ich nicht sagen, aber das Vorhandensein und die Präsenz irgendwie von Travestie ist, glaube ich, in den 70ern und 80ern immens und kommt ja auch in ganz vielen komischen Tatortfilmen oder sonst wie, kommt am Rand irgendwie immer so eine verhuschte, plötzlich kommt so eine komische Travestienummer noch oder so. Finde ich sehr erstaunlich. Und das hat sich sicherlich dann Mitte der 80er nochmal geändert und jetzt ist es sowieso ganz anders.
Ja, was mich erstaunt aus der Zeit ist, wer natürlich dann dahin geht. Also, weil, was du ja auch gerade sagtest, ne, es gibt dann einmal so Orte, die so, ich meine, viel mainstreamiger als die Urania gibt es ja eigentlich auch nicht, oder als so ein Firmenjubiläum. Und da gibt es dann ja ausgerechnet den Bedarf dann auch noch so Travestienummern. Und das liegt ja in dem Chenu, ja auch in den Tourneen, wo man wirklich sieht, Stadthalle, und dann kannst du ja eigentlich alle Städte in Deutschland, so um die 50.000 Einwohner, ja einsetzen in den Tourplan und gucken, dass sie da ja aufgetreten sind. Und ich finde, das ist für mich eine relativ schwer zu beantwortende Frage oder nochmal genauer zu verstehen, wer da hingegangen ist und warum. Weil es ist ja zum großen Teil ja einfach so ein Heteropublikum, was sich die Travestie da reinzieht mit ganz großer Begeisterung. Also von den Touristen in Berlin bis zu den Besuchern in den Stadthallen oder in den Stadttheatern. Warum denkst du, ist es so interessant für die Heteros, sich die Travestie in der Zeit anzugucken?
Ich glaube schon, dass selbst die Nummern und selbst die Programme, die ich oder du vielleicht, wo wir sagen würden, das gab es aber schon mal besser oder originaler oder authentischer oder so. Ich glaube, dass trotzdem diese Programme und eben dann der entsprechende Raum, und das sehe ich jetzt aber schon auch eher wieder das Genou, dass die was ermöglicht haben, was sonst nicht möglich war. Und das heißt ja nicht unbedingt im konkreten Doing, aber irgendwie einen Möglichkeitsraum, der irgendwas überschreitet, was sonst nicht überschritten wird oder der was überschreiten kann, haben die, glaube ich, schon geboten. Dass gezielt irgendwie nicht nur unter die Gürtellinie gegangen wurde, sondern dass ja auch noch die Hose aufgemacht wurde und richtig sozusagen von der Bühne aus auf den Schwanz des Besuchers in irgendeiner Form eingegangen wird. Also ganz nackig, so mit irgendwelchen kleinen Pointen, die vielleicht geschmacklos sind oder die bescheuert sind, aber die halt trotzdem da waren. Ich glaube schon, dass das alles dazu geführt hat, dass da was möglich war, mindestens im Denken oder befreiendes Lachen oder sonst wie, was sonst nicht möglich war. Und ich glaube auch selbst auch von mir oftmals so berichteten, abfällig berichteten, dass die dann in den Hallen waren oder bei einer Abschlussfeier oder sonst was ich ansonsten ja auch eigentlich wieder ganz super finde.
Klar, aber, also genau, es muss ja irgendwas sein, was es interessant gemacht hat. Und ich dachte, okay, befreiendes Lachen, das klingt erstmal ziemlich gut, weil das Chenoux behauptet ja auch immer, es geht dann nur um Unterhaltung. Das schreiben sie ja auch auf ihrer Webseite. Wir bieten hier, also die Webseite ist ja aus den 2000er Jahren. Ich habe im Internetarchiv recherchiert und da steht dann auch, dass es dann nur um Unterhaltung geht. Also genau um die Unmittelbarkeit des Moments, sich amüsieren zu können und die Welt außen vor zu lassen. Und es deckt sich auch in einem anderen Gespräch, sagt eine Künstlerin auch, die aufgetreten ist, man muss sich das Chenoux auch immer so im Verhältnis zur zerbombten Stadt vorstellen. Also sozusagen, es gibt da noch die ungeschlossenen Baulücken, die Spuren des Krieges sind ja auch noch weit bis in die 80er ja auch noch in Berlin zu sehen. Und dann auf einmal taucht dieses stoffbespannte Wände, Kronleuchter, Lüster und Champagner-Etablissement mit denen, aber dieses Travestie-Kabarett auf. Aber ich finde, auch wenn man sagt, ein Spiel mit den Geschlechtern, ist ja auch immer nicht richtig klar, was wird denn da eigentlich gespielt. Das ist so, ne, das ist so die Formulierung, die einem immer so, oder die mir auch immer als erstes einfällt. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, geht's ja auch, oder korrigier mich, wenn es falsch ist, es geht ja auch darum, über Männer zu lachen. Oder? Also so auf der Bühne sieht man dann ja Travestie-KünstlerInnen als Schlagerstars häufig davon singend, lip-syncing, berichtend, dass sie von Männern abgelehnt werden. Der Humor richtet sich häufig gegen. Also ein Zeitungsartikel, den ich las, der sagt es auch ganz klar, da wird über Menschen gelacht, die auch sonst nichts zu lachen haben, nämlich irgendwie Schwule, Transsexuelle und Impotente. Und dass ja sozusagen der Humor auf der Bühne ja eigentlich doch eine ganz bestimmte Richtung hat. Oder wie würdest du das einschätzen, was da?
Also ich würde wirklich sagen, dass ich würde schon auch sagen, dass die also das, was ich gerade vorhin so unkonkret mit da ist was möglich, was sonst das ermöglicht, was sonst nicht möglich ist. Ich glaube schon, dass das also das befreiende Lachen kommt teilweise daher, weil über den Umweg Sachen dann doch gesagt werden können, die sonst auch nicht gesagt werden können. Und die komplett politisch ungerecht korrekt waren und heute erst recht sind. Ich finde, das hat auch, also ich glaube, es ist immer auch ein bisschen ein Spiel mit Subversivität und mit Anarchismus und Rollen durchbrechen. Und ich glaube, es wird über Männer gelacht, auf jeden Fall, aber es wird durchaus auch über Frauen gelacht. So. Und was mir gerade noch eingefallen ist, speziell für die 70er Jahre und vielleicht so bis Mitte der 80er Jahre, diese Betonung, bei uns gibt's nur Unterhaltung, die muss man dann, glaube ich, auch in dem Kontext sehen der politisch super aufgeladenen 70er Jahre, die sowohl was eine klare Pädagogisierung mit sich gebracht hat und auch eine klare Politisierung und auch eine klare, bist du dafür oder ansonsten bist du dagegen und bist du in der richtigen linken Gruppe oder bist du in der falschen linken Gruppe und so weiter. Dagegen hat man sich ja abgesetzt und man hat also dem breiten Publikum sagen möchten, ihr werdet hier nicht belehrt, ihr werdet auch nicht politisiert, ihr könnt euch hier erstmal unterhalten, aber gleichzeitig wurde ihnen aus meiner Sicht schon immer auch was untergeschoben, irgendwelche Informationen verkleidet in gute oder schlechte Unterhaltung oder Witze. Und das finde ich durchaus anarchistisch, würde ich denen schon zugestehen. Und was ich auch noch sagen wollte, du hattest gesagt, man muss das Chenoux und diese Existenz dieses Chenoux und dieses wahnsinnigen Innenraums immer auch in Bezug auf die noch zerbombte Stadt sehen. Und man muss es vor allen Dingen nachher auch sehen in Bezug auf die Mauer. Also dass quasi, weiß ich nicht, fast in Sichtweite 2-3 Kilometer entfernt ist die Mauer und dort ist alles schwarz-weiß, also dort gibt's keine Farbe, das war ja so die Vorstellung, dort ist alles grau, die Menschen lachen nicht, die haben es nur schwer, die müssen sich verstecken und bei uns kann man hier so richtig, das ist richtig der Gegenentwurf dazu. Und ich finde dazu ein ganz wirklich großartig fantastisches Foto mit Marcel André und ich glaube einer brasilianischen Künstlerin, das anscheinend morgens um 5 direkt vor der Mauer aufgenommen wurde, also von Westseite Richtung Ostseite. Ich glaube sogar You Are Leaving the American Sector ist noch als Schild im Hintergrund zu sehen. Und beide haben so ein Sektglas in der Hand und halten das so hoch. Und beide sind offenbar, tun so, als wären sie komplett durchnächtigt und auch besoffen. Auf jeden Fall haben sie riesen viel Spaß gehabt, stundenlang. Das drückt, finde ich, das Foto aus. Und das ist anscheinend ein Foto für ein amerikanisches Magazin. Ich weiß leider nicht, für welches. Und das finde ich so ein total typisches, also total wahnsinniges West-Berlin und aber auch Chenou-Foto, dass man sozusagen mit diesem komplett ausgelassenen Glamour, der ja schon ein bisschen ruiniert ist, weil das schon die ganze Nacht durchging, das entgegen, also einerseits diese Exklusivität dieser beiden Personen, andererseits die Spezialität von West-Berlin mitten als Insel mitten in dieser DDR und dann auch die Mauer im Hintergrund. Das finde ich ein fantastisch wahnsinniges, wirklich historisches Foto, wie so ein Zeitfoto, also weit über das Chenou hinausgehend. Das erzählt sehr viel. Und ich glaube, das ist ein Teil des Images vom Chenou.
Und glaubst du, dass das auch Teil dessen war, warum das so florieren konnte?
Das glaube ich schon, ja.
Also weil gerade in den Anfangsjahren ist ja Paragraph 175 ja auch noch, wie soll ich sagen, also wird ja auch noch verfolgt ja bis in die 70er. Ja. Und glaubst du, dass das deswegen auch, dass man dem eben aufgrund dieses Images oder dieses, wie soll ich sagen, der Selbstdarstellung als freier Westen, das denen auch erlaubt hat? Also hat das das so ausgehebelt?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Ich glaube schon, dass Thomas Schmieder mit diesem Image dann auch total gearbeitet hat. Und der hat ja einerseits mit seinem, ich würde ja sagen, mit Thomas Schmieder kommt das Unternehmen, ja, das Unternehmen ja. Chenou. Und der hat das ja sozusagen multipliziert. Also der hat das Mutterhaus, besteht weiter in der Marburger Straße und es gibt, ich glaube, zwischen manchmal sogar zwei Truppen, die herumchatten und Tourneen machen, zwei Chenou-Truppen und der hat einerseits das ja verwässert, sozusagen, diese Exklusivität und andererseits daraus natürlich eine riesen Sichtbarkeit gemacht.
Ja, ich finde ein Beispiel auch sind ja auch die wohl von ihm eingeführten Plastikbecher. Also das Ersetzen der Kristallgläser mit Geschirr, was auf jeden Fall besser gespült werden kann. Also wahrscheinlich waren es auch immer noch Gläser, aber eine Person sagte auch, das waren Plastikbecher, ne? Aber wie dem auch sei, aber es wird auf jeden Fall unternehmerisch auf Vordermann gebracht. Oder es geht auch darum, da mehr Besucher dann zu empfangen. Und diese Tourneen, ich meine, die Tourneen beginnen ja später erst, die beginnen ja Ende der 70er ist die erste Tournee, ne? Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist wahrscheinlich das erste Mal für viele Menschen, die in Westdeutschland leben, dass sie vielleicht nicht Hetero-Performer auf der Bühne gesehen haben, durch das wirklich große, umfangreiche Touren. Schätzt du das auch so ein? Oder wie schätzt du die Wirkung von den Tourneen ein?
Ich glaube schon, dass die Tourneen dazu geführt haben, dass Travestie viel sichtbarer wurde und als Unterhaltungsmöglichkeit gesehen wurde. Und es gab ja fast, also ich würde sagen, fast in jeder westdeutschen Stadt gab es irgendein Nachtlokal, das oder irgend sogar ein ausgewiesenes homosexuellen Lokal, sage ich jetzt mal so, das in irgendeiner Form auch eine Travestienummer hatte, mal zwischendurch. Also man hätte das früher auch schon in den 50ern durchaus mal sich angucken können, wenn man sich denn getraut hätte, in so ein Lokal reinzugehen. Und Thomas Schmieder ermöglicht jetzt mit diesen Tourneen und mit diesen Turnhallen und Festhallen und den großen Sälen, dass man eben nicht erst durch ein Portal durchgehen muss, das klar nicht hetero definiert ist, sondern irgendwas anderes, sondern dass man einfach zu einer Unterhaltungsveranstaltung geht und erst dort auf der Bühne ist es nicht nur hetero. Und das heißt, du kannst da reingehen und du bleibst das, was du bist. Du bist da, du musst dich überhaupt nicht definieren, du musst dich überhaupt nicht irgendwie hinterfragen, sondern du hockst dich auf deinen Platz, guckst das an, genießt das Programm und dann tut sich dir was auf, was nicht heteronormativ ist. Aber bis dahin konntest du das alles komplett so durchziehen und dir deine Sachen bestellen und so. Und das, glaube ich, hat zur Sichtbarkeit von Travestie und zur Möglichkeit, dass man als reiner Heterosexueller und Heterosexuelle da reingehen kann und sich das angucken kann, das hat die Möglichkeit total eröffnet, die vorher so stark nicht da war. Und deswegen glaube ich wirklich, ja, das, was du sagst, für viele Leute waren die Künstlerinnen des Genou die ersten möglicherweise nicht rein heterosexuellen Künstlerinnen, die sie gesehen haben.
Ich denke auch daran, bei Thomas Schmieder, der sagt in mehreren Artikeln oder auch in einem Telefongespräch, das ich mit ihm hatte, dass er die Travestie getrennt sieht von Homosexualität, wo er sagt, ich bin dagegen, dass die Leute die Homosexualität über das Künstlerische stellen. Wenn ich Fleisch einkaufe bei meinem Fleischer, frage ich die Frau, die verkauft auch nicht, was das Sexuelle macht. Das ist eine Frage, die getrennt werden muss. Und ich würde ja sofort sagen, aber das stimmt doch nicht.
Ja, ich würde ehrlich gesagt auch sagen, Schätzchen, davon lebt aber doch genau das Programm, dass das immer mitspielt. Und das weißt du eigentlich auch ganz genau.
Ja, genau. Das. Das, genau, aber ich dachte, was ich interessant fand in dem, was du sagtest, ne, diese Schwelle, dass genau das, dieser zu sagen, nein, es ist eine Kunstform und es ist eben nicht schwul und es ist nicht trans oder es ist nicht undefiniert, macht es möglich, dass da Menschen hinkommen können. Yeah. Das finde ich eine super, oder eine Überlegung, die mir vorher noch nicht kam, aber die ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, was da passiert. Zu sagen, okay, wir haben hier eine Kunstform und das ist ja auch wichtig, die treten ja nie in schwulen Lokalen auf. Die sagen ja immer, wir wollen die größte Bühne oder zumindest eine Stadthalle, ne? Aber es ist nie sozusagen, es ist nicht die schwule Sau in Hannover. Also die wollen ja auch, das Genou an sich ist ja eigentlich gar nicht so groß in Berlin, ne? Aber die wollen eben nicht in gleich große Räume oder in gleich große schwule Räume, die es ja zu der Zeit ja auch in jeder
oder es gab größere Räume.
Genau,
größere schwule, also Gleiskasino war größer.
Genau, und die wollen aber ja Touren, ohne dass sie in schwulen Orten sind.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung von Schmieder auch, und die ist ja als Geschäftsmann durchaus berechtigt, also zu sagen, ich muss das Produkt, was ich habe, muss ich schärfen und muss vielleicht auch das Produkt abgrenzen gegenüber anderen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sehr darauf erpicht war, dass er nicht politisch arbeitet und dass seine Truppe, ich glaube, der hat auch wirklich Truppe gesagt. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen so martialisch an, aber ich glaube, die haben sich auch Truppe genannt. Ist ja eigentlich ein Kriegsausdruck, also ein Militärausdruck. Unterhaltungstruppe. Also, dass seine Truppe nicht politisch agiert. Ich glaube, das war ihm ziemlich wichtig, weil er sich dadurch absetzen konnte von dann auch wieder im Sturm der Argumente hin und her gehenden politischen Diskussionen ja auch damals schon um Homosexualität und innerhalb dieser neuen Schwulengruppen und Lesbengruppen gab es ja dann auch noch, also innerhalb der Schwulengruppe gab es ja die große Diskussion, die Tuntenfraktion und die politischen und darüber ist er sozusagen überhaupt nicht in dieses Fahrwasser hineingekommen, dass er da sich irgendwie positionieren hätte müssen, sondern hat, glaube ich, schon sehr stark darauf geachtet, wir machen hier Unterhaltung und wir machen hier wir sind keine politischen AgitatorInnen.
Ja, da stecke ich auch in so einem Widerspruch drin, weil das wird immer gesagt, ne, dass es nicht politisch ist, aber dann gibt es natürlich dann doch die ganze Zeit Witze über Ost und West auf der Bühne.
Ja, ich finde es total politisch.
Ja, genau. Ja,
also ich finde es total politisch, aber die, wie es verkauft wurde und vielleicht wie auch der Schmieder das sein Produkt sozusagen besprechen und in Interviews drüber sprechen muss. Ich glaube schon, dass er sehr darauf geachtet hat, eben das zu betonen, dass es nicht politisch und was dann wirklich im Programm geschah oder geschieht. Ich meine, das, natürlich war das politisch und natürlich war das homosexuell und was es halt sonst noch gab.
Ich selber frage mich ja auch, wie die Welt von außen, falls überhaupt, Einfluss genommen hat auf das in dem Chenu. Also sind jetzt ja alle einig, dass über die 50 Jahre hinweg, natürlich mit bestimmten Wellen und Moden, aber immer was ziemlich Ähnliches passiert ist. Also immer auch eine ähnliche, wie soll ich sagen, so eine ähnliche Stimmung von Humor in dem Chenu passiert ist, auf der Bühne. Gleichzeitig gibt es aber drei Ereignisse, die mich interessieren. Und zwar das eine ist die Entkriminalisierung § 175. Das zweite ist die Einführung TSG, des Transsexuellengesetzes. Und das dritte ist die AIDS-Krise. Weil bei diesem ganzen darauf behaupten, dass es nicht politisch gewesen ist, sind das aber ja drei Ereignisse, von denen ich vermutete, dass sie auf jeden Fall das Chenu auch natürlich berühren. Also ne, zum einen, es sind zumeist homosexuelle Männer auf der Bühne, immer auch einige Transfrauen. Und das sind ja Ereignisse, die getroffen haben. Mit deiner Sicht auf das Chenu, wie glaubst du, dass diese verschiedenen Schritte der Rechtsprechung oder einfach auch, also ich meine, oder eben die AIDS-Krise, welchen Einfluss die genommen haben auf das Chenu?
Also ich glaube grundsätzlich, das war ein ganz großer Einfluss. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt jedes einzelne Programm und wirklich jede einzelne Nummer aufgezeichnet hätte und jede Moderation vor allen Dingen, die ich ja, auf die wäre ich am allermeisten gespannt, wenn man die aufgezeichnet hätte von der ersten im Jahr 1958, sagen wir bis zur Liberalisierung, § 175, der ist ab 1. Oktober 69 war die, also sagen wir mal bis 30. September 1969, also einfach diese 11 Jahre und die Moderation. Ich bin wirklich sehr, sehr sicher, dass da ganz oft darauf angespielt und wurde und dass die Möglichkeit der Strafbarkeit und dem Entgehen der Strafbarkeit und die Polizei und dem Entgehen der Justiz und so weiter und die lauernde Gefahr und dem Unterlaufen der Gefahr, dass das ja natürlich ganz viele Moderationsanlässe bietet. Das bin ich ganz sicher, dass das sehr, sehr oft, vielleicht oft in verschlüsselter oder kodierter Form, aber sehr oft aufgetaucht ist. Und dass das nachher vielleicht eher in die Richtung ging, also dass das nachher immer noch aufgetaucht ist, aber dass das eher jetzt in die Richtung ging, man darf ja jetzt aber, also dann gibt's ja immer noch gesellschaftliche Repressionen und ganz bestimmte Vorfälle und so weiter. Ich glaube, das TSG hat, das muss ich sagen, das weiß ich nicht so, da bin ich am unsichersten, wie sich das TSG ab 1980 wirklich auf das Programm ausgewirkt hat. Ich glaube eher, das TSG hat sich auf die Möglichkeit, hat ganz stark auf die Möglichkeit ausgewirkt, eben in irgendeiner Form geschlechtsangleichend zu operieren und als eine Bühnenfigur, die teiloperiert oder ganz operiert oder wie auch immer und auch hormonbehandelt ist, auftritt. Also das TSG hat meines Erachtens einen riesen Input geliefert auf die Möglichkeit, welche Figur steht da nun wirklich auf der Bühne und weniger das Programm und AIDS hat, glaube ich, sich total ausgewirkt auf, ich würde schon auch sagen, aufs Programm, aber das hat sich, also wenn ich jetzt die Erzählungen von Madame Keogh und anderen höre, es sind ja unendlich viele Performer gestorben an AIDS, wirklich, aus dieser Unterhaltungsbranche. Ich glaube, von diesen Crazy Boys von Kio, die hatte ja mehrere Besetzungen. Einmal eine ganze Besetzung war weg, weil die konnte einfach mit niemandem mehr auftreten, weil die alle erkrankt sind, nicht mehr auftreten konnten oder dann gestorben sind. Also ein wahnsinniger Verlust an Personen, an Bühnenfiguren und eigentlich auch an Ideen und so weiter. Also wirklich irre, gerade in dem Bereich. Und Ich bin in der Zeit nicht ins Genoux gegangen, hätte ich machen können, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ich bin hier woanders hingegangen. Aber es wäre eigentlich total spannend gewesen, inwieweit, das würde mich sehr interessieren, und da gibt es ja vielleicht noch viel mehr Aufnahmen, es würde mich sehr interessieren, inwiefern auch sowas wie eine eigene Betroffenheit über dem ganzen Ironisierenden hinaus noch mit vermittelt wurde oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber das könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht genau.
Also ich weiß aus einem Gespräch mit Manel, dass die irgendwann versucht haben, diese rote Schleife mit auf die Bühne zu bringen und dass es da aber wohl auch kontroverse Diskussionen gab, ob das zu politisch ist, es auf der Bühne zu haben oder nicht. Also wie viele Aufnahmen es davon gibt, weiß ich nicht. Bin mir sicher, dass es bestimmt welche gibt. Aber es ist ja so, dass auch im Chinu einige Jahre an AIDS oder durch AIDS gestorben sind. Und natürlich hatte das dann Einfluss, aber genau das ist ja diese, wie soll ich sagen, so ein Widerspruch, den ich oder den ich beachtenswert finde, ne? Sozusagen auf der Bühne ist die heile Welt oder ist der Humor, der so unbeschadet ist. Und mehrere haben davon berichtet, dass natürlich AIDS in den 80ern, also ist ja auch eine, war ja allgemein so, aber tabuisiert ist, ne? Sozusagen, man hat nicht darüber gesprochen, weil auch keiner wusste, was es genau bedeutet, weil es auch ohnehin keine Heilung gab oder keine gut oder keine wirksamen Therapien. Und ich habe auch in einem Gespräch erfahren, dass es natürlich auch verheimlicht wurde, ne? Sozusagen, weil wenn klar ist, dass jemand HIV-positiv ist, wie lange kann der überhaupt noch gebucht werden? Ne? Also, da gab es ja auch wirklich ziemlich harsche ökonomische Überlegungen dazu. Und es sind ja auch einige auch zum Teil während den Tourneen erkrankt und konnten den auch nicht mehr beenden. Ne? Aber trotzdem entsteht da kein Protest. Das finde ich in so einer Formation mit dem Chinu interessant. Soweit ich weiß, hat sich das nicht in einen Protest gewendet, was ja zum Beispiel bei den Tunden ja ganz anders war.
Ja, ich glaube, weil du gesagt hast, harsche ökonomische Überlegungen, ich glaube, eine Überlegung war wirklich auch, genauso wie in den 70er Jahren versucht wurde, sozusagen klar zu sagen, wir machen hier keine Politik. Ich hatte gerade vorhin das Wort Betroffenheit, war es vielleicht nach AIDS. Wir sind hier kein Trauerhaus und es geht nicht darum, die toten Kolleginnen zu beweinen oder die Erkrankten. Und schon gar nicht, die Leute, die hier auftreten, könnten eventuell selbst HIV-positiv sein oder die sterben bald an AIDS. Also ich glaube, das wäre total vernichtend gewesen für das Publikum. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum das, also zumindest das Offizielle, überhaupt nicht vorkam.
Das finde ich mit meinem Blick zurück super überraschend. Also.
Aber weißt du, in den 60er Jahren ist auch nicht vorgekommen, weiß ich nicht, Rita Janet ist die hat einen geblasen und dann ist sie aufs Polizeirevier gekommen in die Gothastraße, ist verhört worden, war 2 Tage weg und konnte sich freikaufen und musste dann 150 Euro Strafe zahlen, Mark Strafe zahlen. Also das ist ja auch nicht thematisiert worden. Also viele von denen, die in den 60er Jahren aufgetreten sind und vielleicht den Paragraph 175 in irgendeiner Form ironisch oder in Andeutungen in ihrem Programm oder in ihrer Moderation behandelt haben, die sind ja selber teilweise angeklagt gewesen oder wenn sie dann irgendwo ausgegangen sind. Und das haben die ja auch nicht thematisiert. Da könntest du jetzt auch sagen im Rückblick, warum haben die das nicht, why not? Also warum haben die das nicht thematisiert und warum gab es da keinen lauten Aufschrei oder so? Und ich würde sagen, ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit AIDS, mit dem Thema AIDS.
Also noch so eine Ergänzung dazu, das habe ich vorher auch nicht verstanden und für jemanden, der vielleicht nur dieses Interview hört und nicht die anderen auch, also Paragraph 175 betrifft ja zum Teil ja auch die Transmenschen, ne, die dann aufgrund so Betruges verfolgt wurden. Das fand ich so, das hat eine von den Transfrauen erzählt, so dass das immer auch zu der Zeit, als er noch verfolgt wurde, dass sie dann weil sie in ihrer Identität gelebt hat und Männer verführt hat oder eben Männer gedatet hat, dass ihr Betrug vorgeworfen werden konnte, weil sozusagen sie vor dem Gesetz als homosexueller Mann galt, der sich dann einem Mann annähert.
Naja, aber der Paragraph 175, der ist insofern ja schon wirklich ein echter Skandal innerhalb dieser Demokratie in Westdeutschland, weil der hatte ja dieselbe Fassung wie 1935 unter den Nazis. Und es ist ja nicht nur eine, also bestraft war ja nicht nur die vollzogene sexuelle Handlung, sondern wirklich jede Absicht dazu. Und wenn man das ganz streng nimmt, dann wäre auch, also es wurde oftmals auch die Werbung, also es wurde oftmals auch, wenn über Homosexualität wertfrei berichtet wurde oder in homosexuellen Zeitschriften einfach ein Artikel erschien, dann wurde das als Werbung für Homosexualität gewertet und als Verführung. Und die These war, Homosexualität kann auch über Verführung entstehen. Und wenn man jetzt darüber dann nochmal den Bogen hinüberschlägt zum Programm von Chenu, wenn das Chenu also ganz offen Homosexualität ganz neutral auch nur dargestellt hätte oder gar gegen die bestehenden Gesetze ganz offen sich positioniert hätte, dann hätte man die vielleicht sogar anzeigen können. Also das fällt mir jetzt erst ein im Gespräch. Also das ist vielleicht sogar nochmal ein Grund, warum man das zumindest nach außen hin vermieden hat, sich da klar zu positionieren, dass innerhalb des Raumes, im Schutzraum und dann innerhalb einer Moderation oder eines Programms durchaus immer mitgespielt hat und das angedeutet hat. Aber nach außen hin hat man sich da gar nicht dazu verhalten. Und das war letztendlich, muss man sagen, auch ein Schutz.
Im Chenu wird es dann aber durch die Travestie, sozusagen durch dieses karnevaleske, verkehrte Welt, ist es dann akzeptabel. Also dadurch würdest du sagen, wird es sprechbar.
Ja, als Kunstform. Ja, da ist die Kunstform dann der Schutz, würde ich schon sagen.
Das höre ich natürlich als Künstler gerne. Das Umsatz. Lass uns vielleicht noch etwas genau über das Künstlerische sprechen. Welche Einflüsse siehst du denn im Chenu? Also was zitieren die? Also mir fällt ja auf, dass die Travestie ja auch davon lebt, also lebt ja vom Zitat. Ne? Und was, wenn du an das Chenu denkst, welche Einflüsse siehst du?
Ich sehe immer, also was ich glaube ich grundsätzlich als Einfluss sehe, ist das, was beim Publikum vorausgesetzt werden kann. Also sie zitieren Berühmtheiten oder parodieren Bekannte oder zitieren Lieder oder Aussprüche, die sie zumindest teilweise beim Publikum voraussetzen können, dass sie die auch kennen. Und dann drehen die aber, und alleine indem die etwas vom Publikum schon Bekanntes in einen anderen Zusammenhang setzen, beleuchten sie das ja, kriegt das Ganze ja eine andere Perspektive beziehungsweise eine andere Aussage richtiggehend. Das glaube ich grundsätzlich. Und die Einflüsse sind, die künstlerischen Einflüsse sind, glaube ich, auf jeden Fall immer zeittypisch auch. Wobei ich glaube nicht, dass sofort Punk oder diese ganzen Formen oder frühes Techno ist ja nicht in Chenu hineingekommen.
Genau.
So. Nein, wirklich. Und auch richtig Psychedelic ist ja auch nicht im Chenu gewesen.
Ja, genau. Es ist nämlich nicht so viel, was reingekommen ist.
Aber auf jeden Fall immer wieder Chanson. Das glaube ich wirklich. Ich glaube auf jeden Fall so Krachernummern. Ja, also so diese bisschen zu was heute so Ballermann-Musik heißt, also das glaube ich wirklich. Und dann aber gab es ja auch richtig gehend eigene Nummern, aber doch meistens kopiert. Ja. Und Sachen, die, also Stilrichtungen würde ich jetzt sagen, hast du recht, das ist schon sehr eingeschränkt, was da an Musikstilrichtungen hineinkam. Nachher natürlich Disco und sowas alles, aber es ist, glaube ich, schon, ja, du hast schon recht, das ist schon relativ eingeschränkt. Ja.
Aber würdest du sagen,
dass es, also im weitesten Sinne Unterhaltungsmusik, würde ich so sagen.
Ja, was mich interessiert, um präziser zu fragen, siehst du es eher als so eine Fortsetzung Berlin der 20er Jahre oder siehst du es eher als so eine Art Madame Arthur, also so die Pariser Szene? Oder ist es so was, was einfach, was so eine Melange ist, was sich so kombiniert?
Also ich würde sagen, das Image, also zumindest was die 50er und 60er betrifft, und da kenne ich mich, glaube ich, besser aus als nachher später, vielleicht noch 70er, da würde ich sagen, das baut schon sehr auf Madame Arthur, aber das Chenou hat immer noch so ein bisschen Dirty Berlin dabei, was Paris nicht hat und auch nicht Kopenhagen und auch nicht, also Frankfurt schon gar nicht und München auch nicht. Ich glaube schon, dass das Image und auch das Programm immer ein bisschen mit so einem Berlin-Touch zusätzlich versehen wurde. Und dieser Berlin-Touch, der konnte einerseits sein, eben dieser Rückgriff auf die 20er. Also, dass man sich in diesem, was ja auch ein komplettes, konstruiertes Image ist, dieses goldene 20er und Berlin-Babylon und was weiß ich, das ist ja alles totally falsch, ein Märchenstück. Aber so, falsch ist es nicht, aber es ist ein Märchen. Der Rückgriff, glaube ich, der hat immer gut funktioniert, wenn es sein muss. Ich glaube aber auch, dass ich weiß nicht, zumindest in der Lizzo Lampe ist, glaube ich, David Bowie zumindest immer gleich aufgegriffen worden. Immerhin hat er dort ja auch eine kleine Szene gedreht und später und war auch dort. Also
Romy Haack.
Romy Haack ist da, sehe ich, also den Ansatz von Romy Haack sehe ich als viel moderner an, als den Ansatz vom Chenou, muss ich sagen.
Genau, da bin ich sofort auch dabei, ja. Aber ich finde immer noch, was meinst du denn, wenn du es nochmal anders ausformulierst, Chenou ist wie, das ist genau Madame Arthur mit so ein bisschen Dirty Berlin?
Ja, finde ich
was
wirklich.
Was ist denn genau das?
Na, Dirty Berlin ist ein bisschen, nicht weit weg sind die Russen, nicht weit weg ist der Osten. Es ist ein bisschen ruiniert alles. Ja, es war mal total, total schräg und total wahnsinnig. Das ist dann der Rückgriff auf die 20er. Und diese Melange, glaube ich schon, hat Berlin ein Image gegeben, selbst in den 60er Jahren. Und dann gab es keine Sperrstunde. Dass Berlin aus meiner Sicht schon auch wirklich so ein bisschen so eine crazy, crazy City war für viele. Ich meine, es ist ja total bekannt in diesem ganzen Revival jetzt und den ganzen Aufarbeitungen, weil leider so viele Menschen sterben aus den 80ern, dass dieses West-Berlin der 80er, dass da so viele dieses West-Berlin als super kreative Insel erlebt haben und da ist da so viel entstanden und so. Ich glaube wirklich, das war in den 50ern und 60ern auch schon so. Nur ist da zur Zeit, wird das nicht so beleuchtet und der Rückgriff auf diese Zeit ist zur Zeit nicht so stark, wie das mit den 80ern, 90ern ist und so. Und ich glaube wirklich, dieses mit Dirty Berlin meine ich, nicht weit weg hockt der Feind. Bis Ende der 60er galt Berlin auch insofern als total speziell, weil das war ja auch die Hauptstadt der Spione. Also das hatte die höchste Geheimdienstdichte auf der Welt, Berlin. Und insofern hat das letztendlich auch ein bisschen was Glamouröses, weil ich meine, da kommt dann die französische Kultur ein bisschen, die russische, die englische und die amerikanische und dann noch diese Post-Nazi-Deutschen, das ist ja eine ziemlich schräge Mischung, kann man so verkaufen. Also so, das meine ich, glaube ich, mit Dirty Berlin. Also Dirty in sehr wohlmeinend gemeint.
Okay. Was ich bei deinen Beobachtungen auch vom Anfang und auch aus deinem Artikel interessant fand, sind ja die Beschreibungen der Orte. Genau, wie würdest du den Innenraum beschreiben vom Chenou?
Also was ich dazu sagen möchte, ist als erstes, dass der Reiz vom Chenou schon im Außenraum beginnt. Weil durch beispielsweise die Vitrinen und die Fenster mit den Fotos wird ja ein Versprechen gegeben und wird ein Hinweis auf den Innenraum schon im Außenraum und im normalen sonnenbeschienenen Alltag gezeigt. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das war, glaube ich, wirklich nur am Anfang, also wenn da ein livrierter Portier steht, ist das natürlich auch schon mal eine Spezialität, so eine Einlasspolitik und aber auch schon das klare Zeichen, hier kommt nicht jeder und nicht jede rein. Und wenn du dann erstmal drin bist, das ist dieser Berghain-Effekt, dann gehörst du mit dazu und da draußen musst du halt noch warten. Und also gleichzeitig auch ein großes Versprechen und auch ein geschützter Raum. Ja. Und dann fällt mir noch ein, und das ist eine Szene, eine Eingangsszene aus diesem gerade vorhin erwähnten Film Funeral in Berlin, das zumindest 1966, als der entstanden ist, und das ist ja dann dort gedreht, nicht im Studio, gibt es entweder rechts oder links vom Eingang, das weiß ich nicht ganz genau, gibt es das Diners Club Zeichen. Also dieses Schildchen Diners Club. Und das ist total früh. Für 66 ist total früh für Diners Club. Und das ist so ein ziemlich geschickter Hinweis auf, wir sind totally international. Ja? Man kann bei uns mit ein bisschen in der Diners Club Star Allianz mit Member und so. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Zeichen, was wahrscheinlich gar nicht jeder verstanden hat. Aber so, das finde ich ziemlich geschickt. Und da sind wir auch immer im Außenraum. Also das finde ich, der Außenraum, die Fassade vom Chenu hat sozusagen viele kleine Versprechungen. Und naja, und dann gehst du da rein. Ich stelle mir das so vor, so wurde es mir jedenfalls beschrieben, dass du dann an so eine schräg gestellte Garderobe kommst. Da ist viel, grundsätzlich hast du noch nicht gleich den Einblick in den Raum, sondern du kommst in so eine Art Transformationszentrum vom Außenraum in den Innenraum und die Garderobe. Da siehst du auf jeden Fall schon mal den Stoff. Wie mir berichtet wurde, waren die Wände außerordentlich grob verputzt und über diesen Verputz ist eben Stoff gespannt worden und dieser Stoff, der ist immer mit so einem Spray eingesprayt worden, dass der so einen Schimmer kriegt, vielleicht ist es sogar auch Feuerschutzgrund, das weiß ich nicht, und aber alleine dieser bespannte Stoff, der dann auch so ein paar Wellen schlägt, der verdeckt im Grunde das ruinöse Gehäuse dieses Innenraums, aber wirkt. Ich glaube, die Lichtsetzung war sehr sophisticated, also so punktuell und nicht zu viel versprochen. Du hast es von den Lüstern und von den Grundleuchtern gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass ich auf Fotos gesehen habe, diese an sich ziemlich grauenhaften Lampen, immer so Zweierlampen, die so falsche Kerzenlampen, die dann auch noch so einen Ring haben unten, wo dann so falsche Wachstropfen drin sind. Also eigentlich unglaublich, aber ich glaube, das hat an der Stelle ganz gut gewirkt. Naja, und wenn du sagst, was ich jetzt nicht wusste, was ich aber eine tolle Einzelheit finde, dass an der Garderobe die Männer, die keine Krawatte hatten, sich eine Krawatte kaufen konnten und ansonsten aber an der Garderobe nach meinen Informationen eben sozusagen schon die erste Servicefrau des Chenu war und lass es Rita Janet gewesen sein mit ihrem total tiefen Bass und dann aber einer sehr barocken, nach außen hin femininen Erscheinung, dann ist das schon mal der erste Crasher. Also so, dann bist du erstmal da und dann wirst du schon mal vorbereitet. Und was ich toll finde, also in meiner Vorstellung vielleicht, was ich toll finde, ist, dass die versucht haben, einen durch und durch anderen Raum zu schaffen, in dem eben die meisten Servicekräfte selber in Träg waren. Also außer dieser livrierte Diener und Portier und nachher die Männer von der Band, die gespielt haben. Aber ansonsten kreiert das ja auch so eine ganz andere Welt. Also wenn alle anderen wahrscheinlich Männer als Frauen da arbeiten, an der Bar auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es so war, dass man sich vorher einen Platz reservieren musste oder ob man gesetzt wurde. Ich stelle mir so vor, dass man im Empfang genommen wurde, mit einer Krawatte vielleicht versehen wurde, seine Kleider ansonsten abgegeben hat und dass man dann zum Platz begleitet wurde. So stelle ich mir das vor, das weiß ich aber zum Beispiel nicht genau.
Wie ging es dann weiter, wenn man aus der Garderobe gekommen ist und dann im Innenraum gelandet ist? Wie würdest du den beschreiben?
Also dann in den 60er Jahren, und zwar nachdem die Band entfernt wurde, würde ich den Innenraum so beschreiben, dass man dann Platz genommen hat. Und zwar gab es, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es so kleine Einzeltischchen. Und auf diesen Einzeltischchen waren so eine Art, also die hatten so eine Oberfläche, das war so eine Art Silbertablett. Wahrscheinlich Messing, was aussah wie Silber. Und das war sozusagen die Fläche, wo man dann die Getränke und so weiter abstellen konnte. Und es gab, weiß ich nicht, wie das an der Wand, an den beiden Wänden war, aber es gab so einzelne kleinere Stühle, auf denen man dann sitzen konnte. So habe ich das in Erinnerung, wie mir es erzählt wurde. Und man saß dann, wenn das Programm anfing, eher so wie in der Straßenbahn, so hintereinander, in zwei Reihen. So habe ich das jetzt im Kopf, so wird es mir erzählt.
Ja. Genau, es gibt an den Wänden diese durchlaufenden Bänke, wo man dicht gedrängt nebeneinander saß. Was ich da wichtig finde in der Überlegung, man sitzt dann ja auch neben Menschen, die man nicht kennt, aber richtig nah. Ne? Also auf den Stühlen hat man ja immer noch so die Möglichkeit auch zu sitzen, ohne dass man sich berührt, aber auf diesen Bänken ging es ja mit Sicherheit nicht. Genau, dann gibt es diese kleinen, am Anfang, in den ersten Jahren gibt es diese Stühle und dann gibt es ja halt diese Puffs, und dann hat sich ja auch die Bühne verändert. Ne? Also die Bühne wird ja erst eingebaut. Am Anfang haben sie ja wohl, also sind die Performer ja aufgetreten im Publikum und hatten noch nicht so eine Bühne. Und dann gibt es später diese Bühne, die dann zu dieser, ich finde Straßenbahn ist eigentlich auch ein ganz gutes Bild dafür, zu dieser straßenbahnartigen
Anordnung sozusagen noch gepasst hat. Ja, ja, das, also dieser Filmausschnitt in Funeral in Berlin, da agieren die wirklich noch mitten im Publikum. Das stimmt. Was du gesagt hast, mit denen, dass Menschen eng aneinander sitzen, das ist, glaube ich, schon so, dass ich glaube schon, dass sich die Art des Programms und die Art der Witze, die ja irgendwelche Schranken durchbrechen, dass die auch ein bisschen ermöglichen, dass sich Menschen vielleicht leichter berühren konnten und dass darüber auch eine andere Bedeutung entsteht. Also man berührt, also wenn sich da zwei Männer und selbst Mann und Frau berührt haben, indem die da gesessen sind, in diesen beiden durchgängigen Bänken, links und rechts, ich glaube, das hat eine andere Bedeutung durch dieses Programm, obwohl die Berührung gar nicht ansprechen. Aber da wird eine Schranke durchbrochen und dadurch hast du wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung, wenn du eine andere Person berührst. Und wenn die andere Person dann auch ein Mann ist und du bist ein Mann oder Frau und Frau oder ein fremder Mann oder eine fremde Frau, glaube ich, dass das auch noch eine kleine Attraction sein könnte. Sag mal
so. Sehr vorsichtig. Na, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, auch nach den wirklich vielen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, inwieweit das tatsächlich für Schwule gemacht wurde. Also ich würde sagen, zum Beispiel Manel sagt ganz klar, oder Thomas Schmieder sagt das auch, wir haben für alle gespielt. Und das macht Sinn, aber genau diesen Widerspruch von, es wird ja von Schwulen und Trans oder im weitesten Sinne Queer-Personen ja gemacht. Also mit Ausnahme ja auch zum Beispiel der Domino, die wenigen Trans-Personen auf der Bühne, sind ja viel weniger als im Verhältnis zu den schwulen Männern. Aber die spielen ja eben nicht für ihresgleichen, sondern sie sagen ja ganz dezidiert, wir spielen für alle, und im meisten Fall spielen sie ja für Touristen. Und da finde ich schon irgendwie eine ganz merkwürdige merkwürdige Anordnung, die mir immer auch noch nicht richtig, also sie leuchtet mir ein, nur darüber, dass sie ein Arbeitsplatz ist für alle. Die leuchtet mir nicht so sehr ein darüber, dass die so von, in Anführungsstrichen, von der Community für die Community ist.
Das sehe ich jetzt auch nicht so. Aber das, was ich gerade ein bisschen umständlich da erzählt habe oder überlegt habe, die Berührungen der Personen, des Publikums, ich glaube schon, das ist auch eine Attraction für zwei Heteromänner. Weil die berühren sich nicht so wie im Büro, also wenn sie sich, oder im Bus, sondern mit dieser Situation, in der sie sich befinden und mit diesem Change die ganze Zeit der Geschlechter und der Ausrichtungen, ist das in dem Fall dann auch eine andere Berührung, aus meiner Sicht. Ja? Also in diesem Raum ist genau dieselbe Berührung, die sie vielleicht tags zuvor auf der Heimfahrt vom Büro im Bus oder in der U-Bahn hatten, hat eine andere Bedeutung, also ist anders aufgeladen oder könnte was anderes sein. Die Möglichkeit, dass das was anderes sein könnte, ist größer oder ist gegeben. Und das finde ich auch eine Attraktion. Und ich glaube schon, dass das für Menschen eine Attraktion, also was Besonderes sein konnte.
Ja, das glaube ich auch.
Und in dem Fall ist es eigentlich nicht wichtig, ob die jetzt für schwule Männer oder Bi-Männer oder Heteromänner gespielt haben. Also die haben einfach für ein Publikum gespielt und denen was weiter ermöglicht.
Aber das ist, finde ich, einen schönen Gedanken, ne, der auch zum Anfang noch ein bisschen zurückkommt, ne, dass das Chenou eigentlich was ermöglicht. Und sozusagen, es macht auch möglich, anders über Berührung dann nachzudenken, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, finde ich schon. Und dieses Ermöglichen, wenn man das noch weiterdenkt, das ist ja sozusagen... da ist er ganz nahe dabei, Versprechen. Und es ist sozusagen ein nicht eingelöstes Versprechen. Das muss ja gar nicht dann eintreten. Aber ich glaube schon, dass so ein Ort wie das Chenou mit Versprechen oder Image oder diesem Aufgeladenen oder diesen Möglichkeiten einfach spielt. Das heißt wirklich nicht, dass es dann auch immer dann nur gut ist, wenn es auch wirklich passiert ist, sondern einfach die Möglichkeit ist da. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das darf man erst recht nicht unterschätzen in der ganzen Zeit bis in die 70er.
Ja, das verstehe ich jetzt auch in dem Gespräch mit dir nochmal mehr, ne? Dass dieses was liegt oder was bleibt unter der Oberfläche, ne? Sozusagen die Personen, die ins Chenou kommen, sind erstmal ganz so unverbindlich so Voyeure, die da irgendwie auch, also was auch immer für, weiß nicht, Begehren sich da stattfindet, also ob es, genau, in welche Richtung das auch immer geht, aber es gibt dann trotzdem auch so einen kleinen Moment der Berührung oder sozusagen so was ganz Unmittelbares, was, aber trotzdem ist immer sichergestellt, dass die nicht, also die werden nicht herausgezerrt, ne? Also die werden, in den ersten Jahren gibt es ja wohl auch noch mehr so Publikumsansprache, so, also direkten Kontakt mit den, durch die Conferenciers. Und das ist in den letzten Jahren ja auch weniger geworden. Also Joaquin hat erzählt, dass er dann sich bloß nicht mehr bei irgendjemand auf den Schoß setzen sollte von der Bühne herunter. Und der war in den 82, 83 ist er dann aufgetreten.
Ja, ich habe mitgebracht dieses, also eine Sache, die kennst du aber wahrscheinlich. 40 Jahre Chenou. Festival der Travestie, ein Live-Mitschnitt. Und da gibt es eine Konferenz von Rita Chanet, eine sehr frühe, muss Anfang der 60er gewesen sein. Und ich finde die wirklich so unmöglich, aber auch ganz, ganz toll. Wenn du möchtest, ich habe die auch digitalisiert, kann ich dir nochmal zukommen lassen oder irgendwie sonst. Und ja. Das ist eben mit direkter Ansprache von auch Männern und Frauen im Publikum. Die werden richtig gehend einbezogen, die werden wirklich bis hart an die Peinlichkeitsgrenze auch vorgeführt. Und es geht total unter die Gürtellinie. Also ich finde das unglaublich.
Ich habe jetzt noch eine Mini-Frage zu dem, weil du auch den Außenraum beschrieben hast. In den frühen Bildern vom Chenou heißt es ja Charlies Chenou. Weißt du warum? Das heißt das später nicht mehr. Aber was hat es mit dem Charlies in dem...
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Kann ich leider nicht beantworten.
Selbst Timo konnte es nicht beantworten. Mhm. Und er weiß ja eigentlich alles.
Na, der weiß so viel von den Leuten, weil er die immer alle gefragt hat. Das stimmt. Ja. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, ist, dass bis Mitte der 60er, weil wir jetzt beim Außenraum sind, bis Mitte der 60er Jahre war diese Situation, die Marburger Straße, die ist ja sehr kurz, in der das Chenou liegt und die direkt vom Kudamm auf Höhe vom Europacenter abgeht und die geht ja auf die Augsburger Straße. Und die Marburger Straße, die Augsburger Straße und dann die Ranke Straße, die umschließen den heute sogenannten Los Angeles Platz. Und genau dieses Karree, beziehungsweise die drei Seiten des Karrees, waren nach 1945 der Hauptstrich Da waren quasi auf der Höhe gegen, also auf der Höhe dann in der Marburger Straße gegenüber vom Park und auch Richtung über die Rankestraße hinweg Richtung Joachimsthaler Straße waren mehrere Nightclubs und richtige Bars, die auch komplett einmal am Tag von der Polizei observiert wurden. Und eben auch der Straßenstrich. Und das, glaube ich, war bis Mitte der 60er Jahre auch nochmal ein besonderer Gegensatz zum Chenou. Das heißt, wenn man ins Chenou gegangen ist, konnte man rechtzeitig noch abbiegen in diesen glamourösen Raum und wusste aber, da drei Schritte weiter bin ich voll im nicht offiziellen Red Light District sozusagen.
Na, und das Chenou setzt ja auch nicht auf Sexarbeit.
Aber liegt ganz in der Nähe von der Sexarbeit. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine Information. Ich glaube, die hatte man, wenn man ins Chenou ging. Und ohne, dass man die immer thematisiert hat. Also man hatte irgendwie Intus. Ich komme von diesem glamourösen, also für damalige Verhältnisse war der Kudamm echt glamourös. Da waren ja wahnsinnige Leuchtreklamen an Häusern, da ist die Fassade hochgezogen, da hinten ist noch ein Trümmerstück oder so. Ja? Aber da von diesem glamourösen Kudamm profitiert das, also vom Tauentzien. Und dann aber gleichzeitig liegt es neben dem dunklen, nicht offiziellen. Und das finde ich in der Zeit auch noch eine wirklich spezielle Situation, die man irgendwie intus hat, wenn man da hingefahren ist oder hingelaufen ist.
Danke für die Ergänzung. Also ich wusste, dass es zwischen so auch so Striptease-Bars lag, also die ja auf der Marburger auch waren. Ich fand noch eine Bemerkung auch aus dem Gespräch interessant, dass die Lietzenburger ja relativ spät erst so breit ausgebaut wurde. Also ich bin ja auch mal hingegangen und habe geguckt, wie sieht das Haus heute aus, aber in dem Wissen, dass bevor Berlin so zur Autostadt umgebaut wurde, dass ja eigentlich viel näher auch alles so noch miteinander dazugehört ist, also ohne diese sechsspurige
Lietzenburger Straße.
Ja.
Ja, die Augsburger Straße, die ging wirklich ganz durch bis zur Eisenacher Straße, die heutige Fuggerstraße, das alles war die Augsburger Straße.
Jetzt im Gegensatz zu dem, was du gerade über den Rotlichtbezirk erzählt hast, da fällt mir direkt ein, dass das Chenou ja immer darauf bestanden hat, salonfähig zu sein. Ich finde das einen ganz abenteuerlichen Begriff, den mir auch niemand so ganz richtig erklären konnte. Wenn du denkst, das Chenou hat den Anspruch, Travestie salonfähig zu machen, was denkst du, meinen die damit?
Naja, das Chenou hatte den Anspruch, Travestie besser verkaufbar zu machen. Das Chenou wusste, wir leben von unserem Programm, wir leben von unserem Image, wir brauchen Publikum und das Image muss irgendwie abgesichert sauber sein. Also ich sage jetzt mal sauber wirklich in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, es war anarchistisch und subversiv und auch politisch. Und natürlich auch platt und alles Ganze. Aber ich glaube schon, dass es wichtig war zu sagen, deshalb gibt es eben von phasenweise so diese ganz starke Betonung, das ist eine Kunstform und wir machen Kunst und wir machen gute Unterhaltung. Und damit kannst du die Leute, damit schützt du sozusagen auch dein Publikum. Ja, dann sagst du nicht, ihr geht in eine Bar, in der Schweinereien passieren oder so, sondern du gehst in ein Lokal und unterstützt und genießt die gute Unterhaltung. So. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Schutzring, ja. Und das würde ich unter salonfähig verstehen. Wenn du jetzt salonfähig so verstehst, dass du sagst, Travestie muss vom Underground oder vom Dirty Image in ein gutes Image kommen, dann finde ich, hat das Chenou auch wirklich was dazu beigetragen. Aber Travestie war beispielsweise in den 20er Jahren überhaupt nicht ein schlechtes Image. Das war die tolle Unterhaltung. Also im Rückgriff auf die 20er Jahre Berlin gilt Travestie als die befreiende, tolle, Berlin-spezielle Unterhaltungsform.
So ein Gedanke, der mir gerade so einschießt, ist ja, dass die Slender ganz stark über Räume gedacht haben. Ne? Sozusagen, das salonfähig bedeutet, es findet in einem Theater statt. Salonfähig bedeutet, es findet nicht in einem dezidiert schwulen Ort statt.
Nee, es ist in keiner schwulen Bar. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, das kommt mir jetzt gerade noch, also das Genou von 58 bis 69 war in Berlin die Hochzeit der Lokalrazzien. Wirklich, da gab es teilweise Massenrazzien. Und zwar unweit des Genous entfernt, nämlich in der Fuggerstraße, in der Eisenacher Straße, teilweise in der Augsburger Straße. Und das Genou hatte nie eine Razzia. Und das Genou musste sozusagen seinem zahlenden, und zwar nicht schlecht zahlenden Publikum, einerseits sagen, Leute, ihr seid in einem irgendwie gefährdeten Gebiet, aber ihr werdet nicht gefährdet. Also bei uns wird keine Razzia stattfinden und das können wir durch dieses Image auch irgendwie garantieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment für die Zeit 58, auf jeden Fall bis 69. Das heißt, die Inhaber mussten, und das ist, glaube ich, echt ein echter Job von den Inhabern. Das geht vielleicht auch so weit, und das habe ich überhaupt nicht gesichert aus einer Quelle, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch Absprachen oder Kontakte zur Sittenpolizei gab. Dass die eingeladen wurden mit ihren Frauen oder sonst was, das weiß ich aber nicht. Also das sage ich jetzt so, ohne dass mir das irgendeine Zeitzeugin oder ein Zeitzeuge oder eine Quelle gesagt hätte. Das vermute ich.
Die aber Abwesenheit von Polizeirazzien ist mir auch aufgefallen, ja, dass da nie drüber gesprochen wurde. Und das ist wahnsinnig, ja,
weil das ist zur selben Zeit, werden alle geraided. Also zum Beispiel das Eldorado hatte in der Martin-Luther-Straße, das hatte massenweise Razzien. Das war aber Anfang der 50er. Und das Genou hatte keine einzige. Und das, glaube ich, wird auch erreicht durch die Betonung, wir machen Kunst, durch die Betonung, wir machen Unterhaltung, durch die Betonung, wir sind sauber, durch die Betonung, wir machen das für alle, durch die Betonung, wir sind kein reiner Homo-Club, wo dann in der Hinterstube vielleicht direkte Berührungen laufen oder Küssen oder noch mehr, oder Anbahnungen, was ja alles komplett unter Strafe stand. Es gab sogar, ich glaube, das war 1900, das ist eine sehr absurde Geschichte, es gab 62 oder 63 ein Rundschreiben der Polizeiabteilung Sitte an die Lokalinhaberinnen, wie die sich zu verhalten haben gegenüber ihrer homosexuellen Kundschaft. Und da wurde genau beschrieben, was verboten ist und was die Lokalinhaberinnen verhindern müssen. Ansonsten bekommen sie die Konzession entzogen. Und dazu gehörte enges Tanzen, zwei Männer dürfen nicht eng miteinander tanzen, die dürfen schon gar nicht sowas wie laute, wollüstige oder wohllaute ausstoßen. Das steht da wirklich so drin. Und sie dürfen sich nicht eng berühren und man muss sofort unterbinden, wenn man mitbekommt, dass sie sich die Adressen zustecken oder sowas gegenseitig. Das heißt, die Verantwortung wurde sozusagen auf die Lokalinhaberinnen übertragen. Und das ist ja ein Wahnsinnsjob. Ich meine, du möchtest ein gutes Ding laufen haben. Und das ist doch genau das, was ein gutes Lokal ausmacht, all diese Sachen. Und damit musste das Genou auch umgehen. Und mir ist es nicht bekannt, dass das Genou so einen Zettel bekommen hat, also so ein Schreiben bekommen hat. Das hat die Robbybar bekommen, das hat das Gleiscasino bekommen, das hat, glaube ich, Ellie's Bierbar bekommen, also solche Lokale haben das bekommen, aber nicht das Genou. Weil das Genou einfach nicht dieses Image hatte, das fällt mir jetzt auch ein, das Genou hatte nicht das Image, dass es ein Anbahnungslokal ist. Es macht möglich, aber es geschieht dort nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und dadurch ist es nicht mehr im Fokus der Polizei. Der Sittenpolizei.
Ja, und es ist ja auch keine, damals hieß es ja animierbar, oder? Also ich kenne diese Klassifizierung nicht, ich habe nur mit Nora Eckert hat mir davon erzählt, dass sie in den 80ern oder späten 70ern in so einer Animierbar gearbeitet hat. Und das müssen ja auch einfach sehr wilde, also nicht Orte gewesen sein.
Na, hier, da wo ich wohne, ein paar Häuser weiter, ist noch King George. Das ist, glaube ich, noch die älteste noch existierende aus den 70ern. Mit der Originaleinrichtung teilweise jedenfalls animierbar. Mit einer zusätzlichen Etage weiter oben.
Also ein Aspekt, wenn ich mir Travestie-Performances angucke, der sich mir ganz stark aufdrängt, ist der von Weltflucht. Also dass in den Travestie-Auftritten eine ganz andere Welt einfach behauptet wird. Also und jetzt zum einen natürlich durch die Kostüme, durch dieses, also natürlich dieses opulente, Federnüberladene, aber ja auch in dem, was sie singen. Ne? Also so dieses Wir sind, was wir sind und was wir sind, sind wir nur scheinbar. Also das wäre ja so ein Beispiel. Aber dass da eine ganz stark, oder dass da einfach eine andere Realität auf der Bühne behauptet wird, als die Realität, in der sich die Performerinnen, Künstlerinnen, die da aufgetreten sind, wiederfinden. Wie schätzt du das Verhältnis ein von Travestie und Weltflucht?
Also ich glaube, die Travestie hat birgt in sich die Möglichkeit, eine andere Welt zu schaffen, einen Raum für Leute zu schaffen, sich in dieser Welt aufzuhalten, wenn auch auf Zeit. Und ich würde das, also mir erscheint das Wort Weltflucht negativ behaftet. Ich würde eher sagen, die Travestie ermöglicht eine Welt. Und ich glaube aber, dass die Travestie, so wie ich die Programme kenne, ich glaube, dass die schon sagt, das ist jetzt auf Zeit. Ja, also ihr braucht, das ist einerseits, wir versprechen was, aber wir versprechen das auf Zeit. Das heißt, wenn man sich hineinbegibt, kommt man automatisch auch wieder raus. Das ist sowohl positiv als auch negativ. Aber ich würde es eher als eine Ermöglicherin sehen. Also ich würde das eher positiv sehen. Und mit Weltflucht hört sich für mich in dem Zusammenhang negativ an. Also negativer als das, was ich im Kopf habe, wenn ich an die Möglichkeiten von Travestie denke und wenn ich jetzt an Chenu denke. Und ich durchaus weiß, dass die Programme dann kurz vor Schließung des Lokals wirklich ganz anders waren als die Programme in den 50er und 60er Jahren. Ich finde wirklich, dass die Welten ermöglicht hat, die Travestie. Und das ist für mich eigentlich was ganz Positives. Und ich glaube, dass die Leute so ein bisschen an der Hand genommen haben in eine andere Welt und die teilweise sogar wieder an die Hand genommen haben und die aus dieser Welt wieder herausgeführt haben. Aber was dazwischen geschieht, bleibt ja auch jedem Einzelnen und jeder Einzelnen überlassen und was die daraus machen auch. Aber in den Programmen, die ich kenne und in diesen paar Moderationen, die ich kenne und das, was ich mit Leuten gesprochen habe, die Travestie machen, würde ich sagen, dass ein Teil des Programms auch immer wieder ist, ihr könnt noch mehr, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Ja? Und raus kommt ihr aber wieder. Also es ist relativ angenehm, da reinzusteigen und wieder mit rauszukommen. Aber ich würde das als tollen Möglichkeitsraum sehen, den die eröffnen.
Das finde ich auch eine kluge Überlegung, dass man da so temporär mal so seine Nase reinstecken kann, aber man kommt immer auch wieder raus. Ne? Ja.
Ausstieg garantiert.
Du sagst jetzt gerade, dass du weißt, dass sich die Programme von früher und später unterschieden haben. Und da würde ich sofort sagen, ja klar haben die sich unterschieden, aber kannst du beschreiben, wie die sich unterschieden haben? Weil wo es ja auch, sage ich mal, Unklarheiten in der Interpretation darüber gibt, warum die große Zeit der Travestie niedergegangen ist. Also es lässt sich ja sagen, dass eigentlich so ab Mitte der 80er es ja immer weniger wird. Und das Chenu hat ja 2008 geschlossen und heute gibt es ja noch wirklich nur noch sehr, sehr wenige Travestie-Lokale. Und könntest du vielleicht erst darauf eingehen, wie du denkst, dass sich die Programme unterschieden haben von dem Beginn oder der ersten Dekade vielleicht zur letzten und was du für Gründe siehst, warum die Travestie sich so die Travestiewelt sich so ausgedünnt hat seit den 80ern?
Die Programme haben sich dadurch alleine schon mal unterschieden, als dass die sozusagen das konkrete Handwerk der Kleinkunst spätestens ab den 70er Jahren nicht mehr so hatten, wie sie das von 1958 bis zweite Hälfte 60er Jahre hatten. Was wir gerade vorhin schon gesagt haben, mit nicht mehr live gesungen, teilweise auch nicht mehr, also wenn du Playback hast die ganze Zeit, dann musst du ja auch nicht irgendwie einen Song ein bisschen deiner Tonlage anpassen und ein Lied vielleicht umschreiben oder sowas. Das alles ist ja nicht mehr dabei gewesen. Dadurch wird das aus meiner Sicht beliebiger. Also die Originalität und Einzigartigkeit und Exklusivität einer einzelnen Nummer wird dadurch verwässert. Soweit ich das weiß, war es eine Phase in der im Chenu, dass es immer noch mehr Programme im Lauf eines Abends und einer Nacht gab. Das hat auch dann zur Folge gehabt, dass man zwar einen Möglichkeitsraum erschafft, das Publikum mitnimmt, aber das Publikum right in time auch wieder hinaus buxieren muss, weil man weiß, in 2 Stunden kommt das nächste Publikum. Und wenn es 3 Durchläufe gab, dann musst du das ja 2-mal machen. Das heißt, es konnte auch nicht mehr, wir haben gerade eben vom Möglichkeitsraum gesprochen, oder ich habe davon gesprochen, was Travestie ermöglicht hat für das Publikum. Dieser Möglichkeitsraum ist dadurch natürlich auch verengt worden und konnte nicht mehr diese Ausgestaltung annehmen, wie das vorher möglich war. Vorher war es, glaube ich, viel wichtiger, dass man die Leute noch animiert, noch eine Pulle Champagner für 100 Mark zu kaufen oder doch mal vielleicht die Sitznachbarin oder die gegenüber die befreundet oder den Chef, mit dem man da hingekommen ist, dass der Chef dann noch mal eins in seiner Belegschaft ausgegeben hat oder sowas. Das war, glaube ich, vorher viel wichtiger, dass man sie sozusagen schon auch durchaus noch zur Ausgelassenheit animiert hat. Das heißt aber, dass man ist mehr aufs Publikum eingegangen. Und bei dann höchstens 3 Durchläufen musst du alles total getaktet machen. Das heißt auch deine Verführungskünste müssen viel klarer pointiert sein und können sich nicht mehr so entwickeln und können vielleicht auch nicht so improvisiert sein, wie die das vorher sein konnten. Das denke ich alles. Das habe ich jetzt nicht. Das sind meine eigenen Schlüsse und die mögen ganz falsch sein, aber das sind meine Schlüsse, wie sich das verändert. Und dann, glaube ich, war nachher einfach auch anderes Publikum da. Also diese wirkliche 1A-Prominenz wie Jane Mansfield oder selbst die alte Josephine Baker war echt noch prominent genug und auf der ersten Seite dann nachher der Bild-Zeitung und das Foto sie im Chenu und so. Die 1A-Prominenz kam dann auch nicht mehr, weil das sowohl das Thema Travestie wahrscheinlich komplett anders behandelt wurde, Ende des Jahrtausends und im neuen Jahrtausend dann sowieso, als auch das Angebot, das Unterhaltungsangebot insgesamt. Und weil es, und da gehe ich jetzt noch weiter zu der zweiten Frage, die sich angeschlossen hat, inwiefern sich Travestie verändert hat auch. Da bin ich jetzt kein Experte, aber ich würde wirklich sagen, Travestie gab es immer und das hat es hat neue Formen erhalten. Es wurde teilweise viel politischer. Ja, und die haben sich dann eher Schwutztunden genannt und eben nicht mehr Travestie und schon gar nicht mehr Damenimitatoren, wie noch früher Marcel André. Ich glaube auch, dass es eine viel klarere einen viel klareren Travestiezweig gab, der viel mehr in den Red Light District abgewandert ist, also dass es viel mehr noch mit Sexarbeit und Strip zu tun hatte. Also ein Zweig der Travestie, den ich hochinteressant finde, aber das hat sich viel mehr entwickelt, glaube ich. Und das hat sich entwickelt, weil es einfach möglich war und weil es nicht mehr unter Strafe stand. Also weil solche Lokale möglich waren, solche Programme möglich waren in einer Halböffentlichkeit nach dieser wahnsinnigen Porno-Debatte war viel mehr möglich, was vorher nicht möglich war. Und ich glaube eben auch, dass das hatte ich vorher kurz angedeutet, dass die Möglichkeit der plastischen Chirurgie und die Möglichkeit und die Entwicklung von Hormontherapien und von Hormonen insgesamt, dass die wiederum andere Erscheinungsformen künstlerisch von Künstlerinnen ermöglicht haben, die nicht mehr unbedingt in dieses klassische Travestie-Setting gepasst haben, wie das im Chenu noch möglich war.
Aber das heißt,
und die dann auch andere Räume gefunden haben und die dann Walkerinnen auf dem roten Teppich wurden oder selber eine Bar aufgemacht haben oder dann wirklich eher Drag Kings und Drag Queens und sowas alles wurden.
Also du siehst durch das Aufkommen von Hormontherapien seit den, wann gibt es die, späte 60er, frühe 70er? Also da gibt's ja beginnt ja Selbstbehandlung von Transpersonen mit Hormonen. Und du siehst aber durch den Einsatz von Hormontherapien eine Möglichkeit, dass sich andere Berufsfelder
andere Erscheinungsformen. Andere Erscheinungsformen möglich sind und das, und ich meine das überhaupt nicht moralisch oder negativ und ich finde es total toll, dass das alles möglich ist. Und ich glaube, dieses Transsexuellengesetz hat unter anderem auch ermöglicht, dass man spätestens ab 1980, das war vorher schon auch teilweise so, dass zum Beispiel die allgemeine Krankenkasse eine Hormontherapie übernommen hat und dann nach entsprechenden Vorgängen und Durchläufen, die oft sehr repressiv waren, eben auch eine geschlechtsangleichende Operation. Und du musstest nicht mehr den Arzt in der Damaschke-Straße oder da am Kudamm kennen, der dir noch Hormone gegeben hat, die eigentlich illegal waren, die nicht auf Kasse verschrieben wurden, die saumäßig teuer waren. Du musstest auch nicht nach Casablanca oder sonst wie fahren, um in irgendeiner Form geschlechtsverändernd körperliche Veränderungen machen zu lassen. Ich finde, das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Und das setzt natürlich also wenn das Publikum jetzt, also wenn es gleichzeitig eine Entwicklung gibt, und die gab es, glaube ich, dass die in Anführungsstrichen angeblichen Frauen auf der Bühne immer mehr wirklich echte Frauen sein sollen, setzt das natürlich der Kunstform Mann zu Frau, Damenimitatorenschaft ein Ende und setzt das natürlich unter Druck, weil die Personen, die einen wunderschönen Busen haben, die geschlechtsangleichend sich irgendwie behandelt haben, die über Hormontherapie eine wunderschöne Haut haben, was weiß ich, eine andere Stimme auch teilweise haben, eine andere Stimmlage, die sind dann im Vorteil gegenüber den Personen, die das sozusagen über den Umweg der Kunstform machen. Und wenn gleichzeitig noch der Anspruch vielleicht sich auch ändert, dann gibt es sozusagen Konflikte und dann zersplittert sich auch diese Form der Travestie und diese Kunstform. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Grund dafür, warum Travestie nicht mehr so als eine einzige Form gesehen wurde und vielleicht auch als eine einzige Form, man kann ja auch sagen, Gott sei Dank, überlebt hat, sondern viel mehr Unterformen und Zwischenformen angenommen hat, die aber dann auch andere Räume brauchte und nicht mehr einen klaren travestiebesetzten Raum wie das Chenu.
Also ich habe schon häufiger die Erzählung gehört über das TSG, dass es genau auch ermöglicht hat, eben nicht mehr im Nachtleben zu arbeiten.
Ja.
Sozusagen durch den Ergänzungsausweis, dass es möglich wurde, natürlich mit Diskriminierung und Begutachtung und dem ganzen Horror, den es ja bis heute immer noch gibt, leider. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sozusagen, oder ich bin mir unsicher darüber, dass, was du sagst, ne, zum Beispiel durch die Veränderungen des Körpers, durch Hormone, sozusagen, dass sich wiederfinden, in einer Zeit mit anderen Möglichkeiten. Ich würde eher denken, das hat dazu geführt, dass dann Transpersonen die Travestie verlassen haben, weil sie eben nicht mehr nicht mehr in den Lokalen arbeiten müssen, sondern sagen, wir können jetzt auch in der Buchhandlung arbeiten oder an einem anderen Ort, also sozusagen Themenbereich Ausstieg aus dem Nachtleben. Mir ist sofort auch die Debatte in den Kopf eingeschossen, die RuPaul ja hatte. Du hast ja genau jetzt im Prinzip argumentiert, wie RuPaul 2012, zu sagen, die Transpersonen haben durch ihre geschlechtsangleichenden OPs und Hormone so eine Art Vorteil im Bereich von Travestie oder Drag oder auf der Bühne performen. Und es steht ja immer in dem Widerspruch, dass ja eine Transperson auf der Bühne ja nicht notwendigerweise gar kein Interesse daran hat an der Imitation, sondern Interesse daran hat, sich in der eigenen Identität wiederzufinden. Da gab es eine kurze Seitenbemerkung von Manel darüber, wo er sagt, wenn sich eine Transfrau geschminkt hat wie eine Frau, meint er so, nee, das ist hier nicht dein Job. Dein Job ist es hier, Travestie zu machen, und du legst jetzt hier bitte noch mehr Make-up auf, weil das zu deinem Job dazu gehört, wo ich dann dachte, wow, eigentlich auch eine ganz schön. Also im ersten Moment war ich verschreckt von dieser Aussage, und im zweiten dachte ich so, ja, wenn man Travestie wirklich als eine Art Arbeitsverhältnis versteht, ist auch die eigene Identität gar nicht so in Frage gestellt, weil es dann ja genau sagt, okay, also es ist natürlich wahrscheinlich entfremdeter, aber ich meine, in jedem Arbeitsverhältnis ist man ja entfremdet. Aber man ist sozusagen dann nicht mit der eigenen Identität auf der Bühne, sondern mit der eigenen Bühnenpersönlichkeit. Und das haben ja auch zwei von den älteren Frauen, die im Chenu aufgetreten sind, auch genauso gesagt. Die konnten das, weil eben klar war, das ist eine Rolle. Die hatten einen anderen Namen, teilweise, nicht bei allen, aber eine hat ganz klar gesagt, nein, das war klar, das ist meine Bühnenpersönlichkeit, hier mache ich meinen Bühnenauftritt, und mein Privatleben ist komplett davon getrennt. Und das ermöglicht Travestie eben auch. Ne, weil Travestie wird ja schnell auch vorgeworfen, ja, ist eine Verarschung von Weiblichkeit, und mag sein oder ist zu einem gewissen Grad bestimmt auch so, aber man muss ja auch nicht annehmen, dass man da unbedingt mit seiner eigenen Identität auf der Bühne steht, sondern man hat ja immer noch, gerade wenn man es ja meiner Meinung nach, wenn man es als Kunstform ernst nimmt, ist es ja auch genau im Prinzip ein Künstler oder Teil von einem künstlerischen Repertoire, dass man da auf der Bühne was performen kann, was eben mehr ist als die eigene Identität.
Ja, du hast insofern wirklich recht. Also ich meinte das wirklich weniger als Konkurrenz, sondern auch wieder mehr als Möglichkeit. Aber du hast insofern wirklich recht, dass ich glaube, so wie ich das formuliert habe, habe ich wahrscheinlich eher die Perspektive der Personen eingenommen, die in der Tat auch wirklich eher meine Zeitzeuginnen sind, nämlich die in den 50ern und 60ern da gearbeitet haben und die das vielleicht sogar, ich weiß nicht, teilweise als Bedrohung gesehen haben. Das kann echt gut sein, fällt mir jetzt selber auf, dass das vielleicht sogar eher so eine Perspektive ist. Ich meinte das aber eigentlich so, dass ich das also ich glaube, der spielerische Umgang mit das Spiel der Geschlechter sagt man immer so gerne, weil das so scheinbar entpolitisiert ist, ja, weil man da so sehr viel sagt und nicht gleich sich für irgendwas entscheiden muss. Sage ich mal wieder, Spiel der Geschlechter, das ist schon nochmal, das bringt weitere Facetten in das große Spiel der Geschlechter. Diese Möglichkeit der Angleichung oder Nicht-Angleichung oder Hormonbehandlung oder Nicht-Hormonbehandlung. Und was du sagst mit einer Bühnenrolle, das sehe ich schon auch so. Also man hat eine Bühnenrolle und man hat sein Privatleben. Das denke ich mir, das leuchtet mir sehr ein, was diese zwei Frauen dir da gesagt haben. Nur diese eine Frau.
Ja, und das macht es für mich aber als Person, die es sieht oder rezipiert, auch nochmal anders. Ne? Das verkompliziert auch nochmal meine Wahrnehmung dessen, was da eigentlich passiert. Weil es ist halt einfach super vorschnell zu sagen, okay, das ist einfach eine XY ist eine Verarschung oder ist einfach nur fetischistisch. Es ist ja meistens immer, oder es ist ja fast immer noch komplizierter. Das geht ja selten.
Also ich finde das ehrlich gesagt zu eng gesehen, wenn man sagt, das ist eine Verarschung von Frauen, dann wäre es mir zu wenig, dann würde ich auch mindestens noch hören wollen, das ist eine Verarschung von Frauen und von Männern. Dann sehe ich Travestie nicht als Verarschung von Frauen, auf gar keinen Fall. Ich finde das eher auch als ein Perspektivwechsel. Also die Verarschung von Frauen kann vielleicht ein Ergebnis sein von vielen Möglichkeiten, die man in der Bühnenrolle impliziert sind. Und eine dieser Möglichkeiten und eine dieser Facetten ist dann wirklich konkret Verarschung. Und ich glaube, es gibt auch wirklich richtig blöde Nummern, die ich wirklich auch als ganz schlecht und auch wirklich als frauenfeindlich einstufen würde. So, ich habe jedenfalls solche schon gesehen. Aber die unterscheiden sich aus welchen Gründen auch immer. Das kann ich jetzt nicht ganz genau erzählen oder erklären. Die unterscheiden sich aber von den meisten Nummern, die ich sonst kenne. Ich glaube nicht, dass das eine Verarschung. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass Travestie angelegt ist als Verarschung von Frauen. Das finde ich zu kurz gegriffen.
Nee, es ist nur ein Vorwurf, der Travestie häufig gemacht wurde. Also sozusagen, das ist ja auch eine Linie, die beginnt mit zweite Welle Feminismus und geht bis heute ja, also sozusagen, es geht ja bis heute, ich würde sagen, das ist dieselbe Linie, die auch weitergeht zu Trans, zu TERFs, ne, zu Trans-Exclusive Radical Feminists, ne, die auch sagen, okay, nein, eine Transfrau ist keine Frau, sondern die ist eben sozusagen ein Mann, der eine Frau parodiert und kann überhaupt nicht in dem, also das ist so, durch das biologische Geschlecht nicht möglich ist, in einem anderen biologischen Geschlecht anzukommen. Ne? Und das ist ja so, ja. Also ich denke in dem Projekt auch häufig, oder ich versuche ja in meinen Interviews auch immer danach zu fragen, welche Konflikte es schon einfach innerhalb der queeren Gemeinschaft schon lange gibt und welche einfach immer weiter fortdauern. Und genau das, dieser Widerspruch zwischen Handwerk, Damenimitation, Drag als Handwerk versus wie finden sich Transfrauen auf der Bühne wieder, die zum Teil ja auch in diesen Kabarets aufgetreten sind, auftreten mussten, auftreten wollten, aus welchen Gründen auch immer. Der ist ja, wie soll ich sagen, ungebrochen. Also den gibt, oder der sozusagen, der wird vielleicht in den letzten 5 Jahren anders adressiert. Das ist zumindest meine große Hoffnung, dass ich da jetzt durch diese ganzen, oder durch die Menschen, die sich jetzt auch als nicht-binär oder Gender Fluid mehr begreifen, dass sich da was ändert. Ein Beispiel ist der Stadt der verlorenen Seelen von Rosa von Braunheim und es gibt eine Szene, da sitzt Angie Stardust hinter der Bühne und spricht mit einem Transvestit, der offensichtlich, eine Person, die offensichtlich auch hormonell gepimpte oder hormonbehandelte Brüste hat und die sprechen genau über den Widerspruch von, was es bedeutet, transsexuell und transvestit zu sein. Angie positioniert sich selber als transsexuelle Frau, die auch irgendwie Operationen begehrt und die andere Transperformerin sagt, nee, wir können eben nie komplett im anderen Geschlecht ankommen, also bezieht einen Standpunkt, wir sind das dritte Geschlecht und plädiert im Prinzip für so eine Erweiterung von geschlechtlichen Ausdrucksmöglichkeiten und dann sagt Angie am Ende sowas wie, ich würde sagen, wir sind die neuen Frauen und das finde ich eigentlich eine irgendwie so fast auch schon so eine Art versöhnliches Statement, dass sie irgendwie einerseits sagt, nein, okay, die ganzen Personen, die jetzt eher so genderqueer, third gender drauf sind, sollten mal eher sich daran erinnern, dass es ja durchaus Vorkämpferinnen gibt, die diesen weil sie so nicht binären Ausdruck ja auch erstmal erkämpft haben. Und das würde ich sagen, das stimmt auch. Und es aber gleichzeitig so in dem Denken, ich meine, das stellt natürlich in die ganzen anderen Fragen, was sind die neuen Frauen, was ist genau damit gemeint. Aber als ich den gesehen habe, diesen Film zum ersten Mal, ich dachte, das ist doch genau dasselbe. Seit wann ist der rausgekommen? 83, seit fast 40 Jahren. Es gibt bestimmte Themen, die lassen sich einfach nicht lösen, weil die tauchen immer wieder auf und ich frage mich wirklich, warum ist das so? Aber das ist einfach vielleicht jetzt auch eine Frage, die gar nicht beantwortbar ist.
Na, auf jeden Fall glaube ich, dass diese Diskussionen, wenn man mit der Lupe auf auch einzelne Protagonistinnen dieser ganzen Travestie-Szene wirklich jetzt 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, wenn man da mit der Lupe drauf geht, da gibt es wirklich ganz viele Erscheinungsformen, die in der Zeit noch allerhöchstens in super Fachkreisen diskutiert wurden, aber die überhaupt nicht so in der Breite der Öffentlichkeit diskutiert wurden, wie Gender Fluid und was diese ganzen, dass Personen sagen können, ich verstehe mich als so. Ja? Und das, die Möglichkeit, glaube ich, hatten die zumindest nicht mit dieser, gesellschaftlichen Resonanz oder mit dieser Respektabilität, sondern die haben das vielleicht für sich gesagt, aber eher in einem privateren Zusammenhang und haben das in solchen Räumen wie dem Genou teilweise ausagieren können, in irgendeiner Form. So, auch als Bühnenfigur. Und das meinte ich auch nochmal. Also ich glaube, das ist nochmal ein Möglichkeitsraum. Also das Genou jetzt als Beispiel für solche Lokale und solche Räume ermöglicht dem Publikum was und den Performerinnen aber auch was, was die sonst nicht performen könnten oder was die sonst nicht irgendwie begreifen konnten oder leben könnten. Und das finde ich, das wollte ich jetzt noch sagen zu dem Möglichkeitsraum, den wir vorher hatten und zu diesem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, diese Diskussionen gibt es schon die ganze Zeit, nur sind die jetzt viel publiker und viel mehr unterfüttert von anderen Personen, von der Presse, teilweise von der Wissenschaft vor allen Dingen ja auch und von so einer Öffentlichkeit, was vorher absolut nicht in der Öffentlichkeit teilweise schon Realität war, aber komplett unbeachtet oder nicht wahrgenommen. Und eben in solchen Räumen wie dem Genou und dem Umfeld vom Genou.
Ist doch vielleicht ein ganz gutes Ende, oder? Also vielen lieben Dank, Karl-Heinz, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Sicht auf gerade die frühen Jahre des Genous gegeben hast. Danke.
Ja, gerne, sehr gerne.